Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, mit einem ganz, ganz, ganz besonderen Menschen einen ganz, ganz, ganz besonderen Film zu besprechen. Denn es geht heute um den ersten Indiana Jones Film oder Jäger des verlorenen Schatzes, wie er so heißt, wenn für die Leute, die ihn nicht Indie 1 nennen. Und da habe ich natürlich den Mann her, der sich mit George Lucas auskennt wie kein zweiter. Hallo Thilo.
Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich da bin und mit dir über diesen fantastischen Film sprechen kann.
Ja, das ist ich mich auch. Es ist total großartig, weil du kamst, glaube ich, mit Jäger des verlorenen Schatzes an, ne?
Genau. Ich habe so eine riesige Liste angelegt von Filmen, die wir unbedingt mal besprechen müssen. Und da war er ganz vorne mit dabei natürlich.
Meisterwerk. Alles der 80er, alles der 90er und das Beste von heute. Ich glaube, beim Besten von heute, da wird es nicht so lange dauern, habe ich im Moment das Gefühl. Ach, aber es ist so herrlich, als ich den Film vorhin nochmal gesehen habe, fiel mir einfach wieder auf, das ist noch so ein Film, der ist so ein Inbegriff vom Blockbuster. Weißt du, so viele große Momente, die wir beide wahrscheinlich nicht im Kino gesehen haben, als er am 29. Oktober des Jahres 1981 in den, ich zitiere, bundesdeutschen Kinos anlief.
Richtig, genau. Nee, ich habe ihn auch tatsächlich zum ersten Mal in einer FSK 12 Version auf Sat 1 gesehen, als Filmfilm.
Wollte ich gerade sagen. Was der Filmfilm?
Genau.
Ah, sehr schön.
Ja, kamen die großen Klassiker alle hintereinander. Ghostbusters, Jäger des verlorenen Schatzes, Beverly Hills Cop und die Star Wars Filme.
Ich sag immer mal, was das Jahr alleine 1987 für tolle Kinofilme hatte. Das war schon der absolute Wahnsinn.
Das stimmt.
Und heute, da wäre ich nicht aus dem Kino mehr rausgekommen. Ich bin ja relativ spät zu Indiana Jones gekommen. Ich habe die Filme auch wahrscheinlich, Sat 1 könnte auch sein, aber das muss... Also ich meine, dass ich erst zu Ende der 90er das erste Mal so die Indiana Jones Filme gesehen habe. Es hat wirklich ein bisschen bei mir gedauert, bis ich damit so angefangen habe. Und da waren es natürlich zu der Zeit halt die klassischen drei halt, ne? Und das muss auch Sat 1 gewesen sein, ja. Und ich kann mich noch von meinem Erstwatch erinnern, dass ich den zweiten nicht so toll fand. Den dritten, total toll, das ist eigentlich auch heute noch so, also den dritten Indiana Jones Film, klar, Sean Connery, Harrison Ford, das ist Magic, der zweite hier, Temple of Doom, ne? Den habe ich lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß immer, wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn nicht so toll, ne? Und der hier, Jäger des verlorenen Schatzes, also der erste, mit dem halt alles begann, das ist so eigentlich wie so eine Blaupause für so einen Abenteuerfilm, finde ich.
Ja, nicht nur das, er steht natürlich auf den Schultern von Giganten in Anführungszeichen, weil die Idee für diesen Film kommt ja, ne, wie du das vorhin schon angedeutet hast, aus dem Schmelztiegel von George Lucas und Steven Spielberg, wahrscheinlich so Pi mal Daumen zum gleichen Maße. Und Lucas war schon immer fasziniert von diesen alten 30er Jahre sequenziell erzählten quasi so Kurzgeschichten, also so 30 Minuten, die man damals im Kino gesehen hat, wo halt ein großer Held, der über große Abenteuer bestanden hat, sich von einer Gefahr in die nächste hangelte, sie zu überleben, und dann eine Woche später, ne, ging es an irgendeinem anderen Ort weiter. Natürlich alles vollgepfropft mit schrecklichen Klischees und Dingen, die man heute gar nicht mehr zeigen dürfte. Aber das hat ihn in seiner Kindheit so geprägt, dass er parallel zu dem großen Projekt, was wir alle eben kennen und lieben, insbesondere in der Star-Wars-Welt, also den alten vier Filmen, hat er eben auch diese Geschichte um einen Abenteurer entwickelt und nach vorne weiterentwickelt, während er quasi sich auch mit Star-Wars auseinandersetzt. Und irgendwann, Mitte der 70er, musste er sich aber dann quasi in die Produktion stürzen von der originalen Trilogie und hat dann dieses Projekt erstmal für kurze Zeit sozusagen auf die hintere Herdplatte geschoben. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber Steven Spielberg hat ja mit George Lucas häufiger mal Urlaub auf Hawaii gemacht.
Das habe ich mal gehört, ja.
Genau, nämlich immer, wenn ein Eröffnungswochenende von einem der Filme jeweils des einen oder anderen Regisseurs anstand, haben sie sich sozusagen zurückgezogen, um dem medialen Aufdringen der Presse etc. zu entkommen. Also etwas, was man heute gar nicht mehr kennt.
Das ist heute, auch unmöglich, glaube ich, heute, oder?
Genau, heute wäre sowas gar nicht mehr möglich. Aber bei den, die waren halt solche, ne, zurückhaltenden Charaktere und die sind dann halt lieber zusammen nach Hawaii, beziehungsweise haben sich dort eben zurückgezogen und haben über zukünftige Projekte gesprochen. Hm. Und Spielberg, das ist ja auch so ein weithin bekanntes Ding bei ihm, der wollte ja immer einen James-Bond-Film machen. Und als Lukas davon erfuhr, sagte er zu ihm, boah, Junge, ich habe was Besseres. Ich habe hier eine Idee, und zwar zu Jäger des verlorenen Schatzes.
Das erklärt auch, warum das Intro des Films eigentlich auch so wie so ein James-Bond-Intro ist. Mhm. So ein bisschen halt. Ne? Ja, ich habe das habe ich auch gelesen, dass Lukas, der halt, auf den die Story überwiegend passierte, und Lawrence Kasdan, der hat ja das Drehbuch so in Drehbuchform gebracht. Ne?
Genau.
Der scheint ja zum Inventar von Lukas-Films zu gehören, der gute Lawrence. Ne? Also wenn ich mir so ansehe, wo der mitgeschrieben hat, die ganz großen Sachen, Solo, Star Wars Story ist aber der Macht. Nein, aber er hat auch die Rückkehr, Imperium und so. Also
genau.
Er hat auch viel Gutes. Ich finde ja sowieso, Solo, Star Wars Story ist auch ein bisschen unterschätzt, der Film. Also der gehört halt so ein bisschen dazu und der hat das dann so in Form gebracht. Und Spielberg hatte quasi die Zeit, so ein bisschen diesen Film und diesen Wunsch halt, aufgrund dessen, dass er gerne mal einen James-Bond-Film machen wollte, das hier zu machen. Und ich finde, Lucas muss zu der Zeit, das müsste so die Endzüge von Imperium gewesen sein, ne, in der Produktionsdauer. Genau. Ne? Mhm. Weil der Film ist gedreht worden vom Juni, 23. Juni 1980 bis Oktober 1980. Ich möchte glauben, dass an meiner Geburt dieser Film beendet wurde von den Dreharbeiten. Ja, das wäre super.
Das wäre fantastisch.
Ja. Das wäre total fantastisch. Und nicht nur das, der Film hat ein Budget gehabt von 18 Millionen Dollar und hat 390 Millionen eingespielt. Also hat einen ordentlichen Gewinn eingefahren, gerade auch für diese Zeit. Aber wenn Richtig. Ich mir ansehe, 18 fucking Millionen. Ich weiß, 1980 gedreht, war das noch anderer Wert. Aber wenn ich mir die Schauwerte in diesem Film ansehe, finde ich das unglaublich, dass die das für so ein Budget also hingekriegt haben. Ich habe aktuell gerade einen Film geguckt, der hat irgendwie 50 Millionen gekostet. Und da ist das größte Schauwert, dass sich ein paar Leute auf einer Treppe prügeln.
Ja, Moment. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass sie hier auch ganz bewusst viele Drehorte ausgewählt haben, die nicht ultra teuer waren. Was sie dann teilweise bitter bereut haben später beim Dreh. Genau, sie haben aber eben auch, wie das bei Lukas eben so üblich ist, wenn du einmal deine Produktionskanäle hast, dann nutzt du die auch immer wieder. Also er hat natürlich viele Locations in Tunesien erneut
Was benutzt. Man sieht, oder?
Man sieht es genau. Wirklich, ne?
Ja.
Man sieht halt keine Pyramiden, ne? Aber man sieht halt sehr viele Dinge, die dann eben doch an die Star-Wars-Filme auch erinnern. Unter anderem denselben Canyon zum Beispiel, in dem R2 zu Beginn von Episode 4 durch die Gegend fährt. Den sieht man hier in der letzten Sequenz, wenn die Nazis die Arche sozusagen öffnen.
Er kommt mir also vertraut vor. Ich habe auf Sandmenschen gewartet, ehrlich gesagt.
Dieselbe Location, genau. Und wenn man genau hinguckt, kann man auch so ein paar kleine Hieroglyphen sehen, die an R2 und C3PO erinnern. Also ganz
witzige
Easter Eggs überall.
Überleg mal, und das zu der Zeit mit der Auflösung.
Genau. Aber eben auch Kairo wurde sozusagen dann in Tunesien gedoubelt. Durch eine andere kleine Stadt, die Klein-Kairo heißt, übersetzt, fand ich auch sehr lustig.
Ja. Die Menge der Drehorte, da gibt es ja auch so Aufstellungen von, die waren ja sogar in Frankreich, Großbritannien haben sie gedreht, Tunesien an vier verschiedenen Stellen, klar, in den USA, Hawaii haben sie gedreht, New York und so. Das ist schon Wahnsinn. Also das ist so ein Film, auch dieser Abenteueraspekt kommt durch diese vielen Drehorte einfach raus und du hast halt auch das Gefühl, dass die wirklich so hin und her gereist sind. Das wird ja immer in dem Film so schön, es werden ja im Prinzip die ganzen Grundsteine gelegt, die wir später so bei Indie, die wir so haben, abseits der fantastischen Musik, also das Indie-Sam ist einfach Kult. Also es ist wirklich, immer wenn das ertönt, das ist einfach eine absolute Freude. Absolut. Halt und alles, was so gesetzt wird, ich kann so vieles nachvollziehen. Die Angst vor Schlangen, ja? Und den Kampfstil. Da habe ich viel mit ihm gemeinsam. Also die Angst vor Schlangen und ich bin bereit auch zu beißen, wenn es hart auf hart kommt. Weißt
das
du?
Stimmt.
Bei mir muss es nicht gut aussehen.
Da müssen wir dann nochmal drüber reden, wenn es um die Szene geht.
Aber, genau, genau. Aber es hat hier alles schon gesetzt und durch diese Szenen, die wir sehen, mit wo auf der Karte, weißt du, wo das Flugzeug, weißt du, wo der Strich so um die Welt geht und man das Gefühl hat, wirklich, man reist zu diesen Orten hin. Mhm. Was man, wenn man so aktuellere Filme oder Produktionen, wo man sieht, okay, sie haben die Blue Screen eigentlich nie verlassen oder so, ne?
Das stimmt.
Oder das Green Screen oder hier die AI Wallet oder so, weißt du? Da, man hat das Gefühl nicht mehr und in diesem Film habe ich einfach ein totales Gefühl gehabt von Ortswechseln.
Das stimmt. Da sind aber auch ein paar super tolle Sachen. Ich hatte gerade schon erwähnt, dass wir uns quasi hier in Tunesien befinden. Da gibt es diesen einen tollen Shot, wo Sala Indy und seine Freundin quasi auf diese Dachterrasse führt. Mhm. Und du siehst halt so eine riesige Totale von der Stadt. Ne? Und er begrüßt sie dann sozusagen in seiner Heimat. Und bevor der Dreh begann, war diese Vista sozusagen übersät von Fernsehantennen. Mhm. Und das komplette Drehteam musste also erstmal 200 bis 300 Fernsehantennen demontieren, um eine Vista sozusagen produzieren zu können, um diese Kamerabewegung sinnvoll auch darzustellen zu können. Und das ist so ein Ding, das muss man sich immer erstmal wieder bewusst machen, dass wir halt uns zu einer Zeit befinden, vor 40 Jahren, wo es halt noch keine Rechner gab, mit denen man mal eben schnell gewisse Dinge einfach rausretuschiert hat oder wegblenden konnte über einen Greenscreen oder sowas. Das war bei solchen Vor-Ort-Drehs halt einfach nicht möglich.
Das habe ich mich gefragt, als ich vorhin mir das Ende nochmal angesehen habe und mir vergegenwärtigt habe, was das bedeutet haben muss, zu der Zeit das so hinzukriegen. Mhm. Also das ist ja der Hammer, muss man echt sagen. Der Film spielt, und das, um das nochmal zeitlich einzuordnen, Film spielt 1936.
Richtig. Ne?
Und ist damit zeitlich eigentlich hinter den Ereignissen von dem zweiten Teil.
Genau.
Ich glaube, Temple of Doom ist 35 spielt da, ne? Also ist das ja eigentlich die danach gelagerte Geschichte, die aber davor gemacht wurde. Aber ich glaube, da ist kein höherer. Weißt du eigentlich, gab es da einen Grund für? Also sie haben nicht erst Temple of Doom geschrieben und dann gesagt, nee, wir machen den lieber, weil der ist so ein bisschen massenkompatibler und den ziehen wir vor.
Das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, aber wo wir diesen Zeitbezug gerade haben, du hattest vorhin auch schon diese Weltkarte erwähnt, ne? Mhm. Also eine der ikonischsten Bilder, die Szenen mit Szenen verbinden, um bestimmte Zeiten halt zu überbrücken, in denen eigentlich nicht so viel Spannendes passiert, außer dass John Williams wieder sein Theme auspackt und wir diesen roten Strich haben, dem wir auf der Landkarte folgen.
Wie einfach, oder? Wie einfach.
Es ist super einfach, genau. Aber natürlich ein Zitat aus vielen früheren Filmen auch, aber es sieht halt toll aus und es gibt halt einfach diesen Abenteurer-Charme in diesen Szenen. Und wenn man sich diese Karte aber genau anguckt, dann tauchen da ein paar Namen von Staaten auf, die es zum Zeitpunkt 36 noch gar nicht gab, weil zum Beispiel, da steht Thailand, aber Siam wurde erst 39 zu Thailand. Oder Transjordanien wurde erst 49 zu Jordanien, ne? Also das passt alles noch nicht so ganz.
Ist mir beides aufgefallen. Ich hab nur geguckt, ob die Stadt Tanis da irgendwo drauf steht. Und hab dann die ganze Zeit im Kopf gedacht, Tanis Baratheon. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, sowas bemerke ich nicht. Also sowas fällt mir wirklich nicht auf. Ja. Das glaube ich, kriegt man auch so als normaler Zuschauer, der das guckt, fällt einem sowas, glaube ich, eher weniger auf, oder?
Wahrscheinlich. Aber wenn man diesen Film 50 Mal gesehen hat, so wie ich ungefähr, dann...
Nee, dann auch nicht. Ich glaube, mir wäre es dann auch nicht aufgefallen. Ich weiß noch, wie ich 97 im Kino saß bei Titanic und sie in New York ankam und ich dachte, Moment mal, 1912 war doch die Freiheitsstatue noch gar nicht fertig. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, war noch nicht so. Aber nee, auf jeden Fall ist das ist wirklich, dieser Film vermittelt das halt unglaublich gut und mit so effektiven Kleinigkeiten, wie halt mit dem Strich über die Karte, um Zeit, wie du sagst, Zeit und Entfernung zu überbrücken und einem zu symbolisieren, dass etwas weit weg ist, aber ohne jetzt zu zeigen, so die nächsten 50 Minuten sind wir jetzt auf dem Weg dahin oder irgendwie sowas. Und mit toller Musik unterlegen. Und das ist toll. Ich hatte mir in Vorbereitung hierauf mal so in ein paar alte Abenteurerfilme aus den 50ern, die so als Beispiele genannt wurden, mal so reingeguckt und ich habe da die nicht komplett gesehen, aber mir fiel auch auf so bestimmte Sachen, so bestimmte Totalen, Silhouetten, Schatten beispielsweise oder auch Großaufnahmen von dem Hauptdarsteller, weißt du, dass man bis zu seinen Augen fast mit der Kamera rangeht. Da dachte ich mir, ach guck an, da hat Indy das her. Also das sind so einfache Stilmittel, die aber irgendwie nach was Besonderem aussehen oder was besonders wirken. Und ich muss dir sagen, das wirst du mich wahrscheinlich verfluchen. Verfluche mich, Herr Thilo, verfluche mich. Ich habe dann bei meinen paar Szenen, gerade auch am Anfang von dem Film, dachte ich mir, ach guck an, wie ein Ace Ventura. Und dann dachte ich mir, oh, nee, das ist ja eigentlich, davon haben sie es ja her, wahrscheinlich, ne? Aber ich hatte so harte Ace Ventura 2 Vibes bei dem Film. Gerade wenn, weißt du, wenn Indy dann so vor den Eingeborenen fliehen muss und so, weißt du. Das sind ja Szenen, die eindeutig dann in dem zweiten Ace Ventura Film da persifliert sind. Aber der ist inhaltlich bei mir anders, weil ich den, ich glaube, ich habe die wirklich eher gesehen. Und dann dachte ich mir, Mensch, guck an, wie bei Ace Ventura, ne? Da habe ich filmhistorisch, habe ich einen großen Satz gesagt, glaube ich.
Das stimmt. Aber es ist, also der Film an sich ist quasi wie ein Lehrbuch für traditionelles Filmemachen, würde ich es jetzt mal nennen. Also ich würde dem immer allen Leuten empfehlen, die irgendwie sich für das Filmemachen an sich interessieren und wie man geschickt und mit großer Finesse und einem Gespür für Dramatik, Kamera, Schnitt, Musik etc. einsetzt, weil das ist wirklich wie ein perfekter Uhrenmechanismus sozusagen. Da greift jedes Rädchen ins andere und jede Szene ist quasi zwingend notwendig auf die darauffolgende. Das macht auch den Wiederschauwert so groß, dass hier so viel drin ist, dass man also wirklich viele Aspekte, wie du es gerade eben schon genannt hast, die wird sehr viel mit Setup und Payoff zum Beispiel gespielt. Also es wird etwas etabliert, es wird etwas erwähnt und dann wird es halt im Laufe der Geschichte irgendwann später wieder aufgegriffen, weil es eine Relevanz besitzt für den Charakter oder für irgendeine Situation. Genauso ist es mit diesen Schatten. Also wir haben ja diesen wunderbaren, diese Eröffnungsszene, wo wir Indiana Jones erstmal gar nicht diesen heroischen Auftritt sehen können oder sowas, wie wir das erwarten würden eigentlich von einem großen Abenteurer. Sondern er ist immer im Halbschatten. Also man sieht ihn nie wirklich, man hat immer nur die Krempe oder ein verschattetes Gesicht. Wir sind da reingeschmissen mitten in diese Atmosphäre von Bedrohung, von wir sind nicht sicher, wem können wir eigentlich trauen. Alles ist mit Gefahren und Todesfallen um uns herum getränkt und dann sehen wir Alfred Molina. Ne?
Doc Ock. Genau. Hab ich gleich gedacht, pass auf, das ist Doc Ock. Aber ich habe auch bei John Rhys Davis gedacht, oh, Professor Arturo.
Das war übrigens seine erste Rolle. Also die erste.
Von wem?
Von Alfred Molina. Der war nur Schauspieler gewesen, also Bühnenschauspieler bis zu dem Zeitpunkt. Und wurde von Spielberg quasi von der Bühne weg engagiert wegen seiner großen Augen und
das macht er auch großartig. Ja. Die hat er doch. Er spielt Satipo heißt die Figur, glaube ich. Ne?
Richtig,
genau. Der irgendwie einer der Helfer von Indy ist, ne, bei der gerade aktuellen Schatzsuche und ihm dann quasi in den Rücken fällt und mit selbigem abhaut, nachdem er ihm noch so schön mit ihm das Peitschenschwingen gemacht hat. Ja. Weißt du? Und dann, das ist ja diese legendäre Geschichte mit dem, du musst das Gewicht, du hast dann diese Inka, diese Startuhr, um die es dann halt geht, weißt du, golden steht auf einer Platte, die Gewichte halt ein gewisses Gewicht erwartet und Indy hat einen passenden, entsprechenden Sack mit Sand dabei und so. Gut, dann nehme ich es ihm aber ab, der ist halt vorbereitet, der ist halt ein Nerd, was Archäologie angeht, der sagte, ich brauche halt 2 Kilo in Sand, transportabel.
Richtig.
Ne? Das finde ich auch gar nicht schlimm,
ehrlich gesagt. Und das ist auch auf der visuellen Ebene so brillant gemacht, weil der Punkt, wo er zu diesem Idol tritt, das ist quasi der erste Moment, wo wir Harrison Fords Gesicht in diesem goldenen, fast schon ikonischen Licht getaucht sehen. Also er ist halt fasziniert angezogen von diesem Schatz. Und das ist eine ganz tolle Art, wie man visuell sozusagen einen Charakter mit einer gewissen Ausgangsposition färben kann, weil er im Laufe des Filmes auch eine Entwicklung durchmacht. Also wenn er später in diesem Mappenraum steht und wenn er wieder diesen Moment hat, wo er einen Schatz sucht, auch dort ist sein Gesicht wieder hell erleuchtet. Am Ende des Films ist es aber so, dass er nur überleben kann und Marion eben auch, wenn er seine Augen verschließt.
Ja.
Ne? Also es ist so,
wenn er sich nicht ansieht, ne?
Genau, also wenn er den Schatz sozusagen die Augen abwendet und akzeptiert, dass dieser Schatz aber eben sozusagen eine Bedeutung, eine religiöse Kraft hat, nur deswegen kann er überleben. Also ganz, 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 ganz toller Aspekt, den Spielberg hier ganz bewusst visuell immer wieder in dem Film auch neu aufgreift und wieder zitiert.
Was das total Tolle an der Figur von Dr. Henry Jones Jr. ist, ist, dass er irgendwie abseits der nerdischen, kindlichen Faszination für sein Thema, er auch einfach so ein normaler Typ irgendwo ist. Also nicht der, sondern auch ein Typ, der so Ängste hat. Beziehungsängste, Ängste vor Schlangen. Ne? Dafür kommt er überraschend gut mit den Spinnen klar. Also als er sich da umgedreht hat und dieser ganze Rücken voll mit den Spinnen ist, und dann dachte ich mir, Alter, boah, hoffentlich kommen nicht noch mehr. Und dann dreht sich Alfred Molina um und dann hat er noch mehr von diesen Spinnen auf den Rücken.
Das war bei seinem ersten Drehtag übrigens.
Alter, ja, das war ja umso, das sollte uns ja auch auf diese Fährte locken. Ja, das sind halt harte Hunde, weißt du? Die haben da kein Problem damit, dass er dann später, und ich kann es so verstehen, diese Angst vor Schlangen hat, die teile ich total. Das ist auch hart für mich, sowas sehen zu müssen. Ich sag dir eins, später in der Schlangengrube wäre es für mich vorbei gewesen.
Ja.
Ich wäre einfach Duldungsstarre.
Übrigens, interessantes Fun Fact von den Dreharbeiten. Die Taranteln, die Alfred Molina auf seinem Rücken hat in dieser Szene, die haben sich ums Verrecken wollen nicht bewegen können. Erst als man ein Weibchen hinzugesetzt hat, da war dann die Hölle los.
Ja, ist wie immer.
Das war nicht das
Problem. Dann war was los auf der. Und das, weil man muss sich dann vergegenwärtigen, das sind ja dann echte Szenen gewesen. Ey, so echte Tiere und so.
Ja, halt, klar. Ne?
Keine
Gummitiere.
Ja, und das ist so krass. Ich fand auch, mir ist dann auch jetzt erst wieder aufgefallen, der Film hat ja auch eine gewisse Härte. Ne? Also die TV-Fassung ist eine 12er-Fassung, die Kinofassung ist eine 16er-Version. Halt, ne? Und die sehen wir auch. Wir sehen ja auch dann hier gerade hier, der von dem Satipo verabschieden wir uns ja relativ schnell. Er verrät ja Indy, rennt damit nur mit in die nächstbeste Falle und wird dann. Wir finden dann eine Leiche, die nicht so aussieht, als wenn es er wäre, ehrlich gesagt.
Ja.
Also das ist so, ich hätte ihn nicht erkannt, dass das Satipo ist, wenn er nicht das Idol da halt liegen gehabt hätte halt. Ne? Aber das sind so Sachen, da sind schon ein paar harte Sachen dabei, die Schlangen nicht, aber wir sehen später in dem Film zum Beispiel häufig Kopfschüsse.
Richtig. Ne?
Also wir sehen richtige, wirklich, also der schießt schon hart und scharf. Halt, ja, ne?
Also auch da die Szene, wie gesagt, wenn Marion zum ersten Mal auftritt, ne, und Indy sie besucht und dann diese epische Schlägerei stattfindet, da fließt ordentlich Blut. Und ja.
Ich finde es übrigens total super, in diesem Intro wird ja zu uns zum ersten Mal so der Gegenspieler vorgestellt. Dr. René Belloc heißt er, glaube ich. Genau. Ne?
Nicht wird Belloc,
von Paul Freeman. Belloc. Wird von Paul Freeman gespielt, der nicht der Paul Freeman aus dem Power Rangers Film ist.
Richtig.
Möchte ich nochmal sagen. Er ist nicht Ivan Ooze. Ne?
Ja, ein sehr arrivierter englischer Schauspieler.
Wenn ich er wäre, hätte ich so ein Shirt drauf. Ich war nicht Ivan Ooze. Der, auf den trifft er ja. Und ich musste so lachen, als Indy ihm einfach so unaufgefordert die Waffe gibt. Er greift ja nach der Waffe, aber ohne, dass er ihn dazu aufgefordert hat. Gibt sie ihm, dachte ich mir, das ist aber mal versicherungstechnischen Albtraum, wenn du die später ersetzt haben möchtest. Ja, das sind so Momente, wo ich sage, ja, da fand ich ihn aber auch unheimlich witzig. Auch als er da an der Leiche von Satipo vorbei ist und noch so sagte, adios, stupido.
Weißt du? Er ist fantastisch besetzt. Das meinte Spielberg halt auch, ne? Irgendwie, er brauchte jemanden, der Harrison Ford einen ebenbürtigen Widerpart auch darstellen kann. Und
ja.
Das macht Paul Freeman halt fantastisch, ne, mit diesen stechenden Augen. Da ist er hervorragend besetzt in der Rolle.
Wir haben noch gar nicht so drüber geredet, aber die Hauptrolle ist ja halt Harrison Ford, ne, der Indiana Jones spielt, und der war ja zu der Zeit eigentlich schon durch die zwei Star Wars Filme doch eigentlich schon ein bekannterer Schauspieler, oder? Weil ich immer lese, dass das hier sein Durchbruch gewesen ist. Ja, aber eigentlich hatte er doch schon seinen Durchbruch, oder?
Der hatte seinen Durchbruch schon, genau. Also wie gesagt, der war kein Unbekannter mehr. Und zu dem Zeitpunkt konnte er, glaube ich, auch schon die Projekte auswählen, die er machen wollte. Es war aber so, dass tatsächlich sogar Steven Spielberg ihn sofort haben wollte für diese Rolle. Und Lucas hat gesagt, nee, gefällt mir nicht. Wir machen erst mal ein Casting.
Es gab doch diese Geschichte, dass hier Tom Selleck, glaube ich, ne, war das.
Richtig, dass gibt's der auch als Film, also als genau, Ausschnitt sozusagen von dem Vorsprechen.
Er konnte die Rolle nicht annehmen wegen Magnum, glaube ich, ne?
Richtig. Kann das sein? Weil er war unter Vertrag bei ABC und als Magnum PI, also eine der erfolgreichsten Detektivserien in den 80ern, als die sozusagen grünes Licht bekam, da hatten die sozusagen den Fuß bei ihm auf der Matte und er konnte nichts anderes tun, als dieses Projekt quasi beerdigen. Und es gibt aber halt tatsächlich Probeaufnahmen von ihm in der Rolle, wo er die Szene in dieser Bar spielt. Und die ist mindestens genauso gut wie mit Harrison Ford.
Das glaube ich auch, ja. Aber Harrison Ford hat diese Leichtigkeit, finde ich. Obwohl doch, das hat Tom Selleck auch. Das haben, weißt du, so dieses, das wäre schon eine Rolle, die hätte sehr schnell so außer dieser Welt sein können, weißt du? Ja. Zu nerdig, zu sehr nicht mehr Teil dieser Welt. Und er hat immer so viele Momente, sei es, wenn er sich prügelt oder wenn er so eine gewisse soziale Awkwardheit hat im Umgang mit Frauen. Halt, so also ein bisschen hat er ja die auch. Also er ist, ne?
Ja, er wirkt immer wie so ein großer Junge. Also er hat diesen rauen Charme.
Genau.
Ne, den hat er. Und das ist aber auch, muss man ganz klar sagen, in meinen Augen zumindest, das ist seine Performance, aber es ist auch das Kostüm.
Es ist auf jeden Fall auch das Kostüm. Das
Kostüm ist mindestens genauso wichtig. Und die Kostümdesignerin hat auch tatsächlich sehr, sehr lange an diesem Outfit gearbeitet, ne, bis es halt tatsächlich eben dann auch so aussah, wie es eben sein sollte. Und er hat ja diese berühmte Fedora, also diesen Hut, ne, der sozusagen basiert auf einem Design von einem Herbert Johnson heißt er. Das ist ein britischer Hutmanufaktur. Die haben so ein australisches Modell und darauf basiert quasi diese berühmte Fedora von Indy Jones. Dann hat er eben diese Lederjacke und diese Peitsche. All diese Accessoires waren eigentlich schon Teil der Figur, bevor sie überhaupt ein Skript hatten oder wussten, wer ihn spielen sollte. Also nur rein von der Konzeptart, die Spielberg hat anfertigen lassen.
Und das ist so gold. Und,
ja, ja. Und wie gesagt, die Kostümdesignerin Deborah Nadulman hat dann quasi am Vorabend, so hat sie mal erzählt in einem ihrer Interviews, am Vorabend der Dreharbeiten hat sie quasi mit dem Schweizer Messer von Harrison Ford und einer Stahlbürste bewaffnet die 10 Jackets aufgeraut, die dann bei den Dreharbeiten benutzt wurden, damit sie halt so authentisch aussehen und tatsächlich eben auch so wirken, als hätte Harrison Ford sie seit 30 Jahren getragen.
Ja, und das hat sich gelohnt. Das hat sich mehr als nur gelohnt. Das Outfit ist wirklich ikonisch, und obwohl es so einfach ist irgendwie halt, ne? Ja. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl seitens des Studios die Frage gab, ob der Hut unbedingt sein muss. Und dann haben die wohl gesagt, ja, der muss sein. Wenn er ihn aufhat, dann ist es so, wie als wenn er die Maschine anwirft. Weißt du? Und dieser Hut ist gerade in den Szenen, wenn du ihn, er hat ja so Auftritte, auch bei, als er dann bei Marion Ravenwood, es ist auch ein super Name, Ravenwood, oder? Ja. Karen Allen, die spielt ja den Love Interest, könnte man sagen, aber sie ist schon mehr als nur das. Ich finde, die ist echt eine richtig taffe Braut in dem Film. Halt, und als er dann das bei ihr das erste Mal in der Kneipe auftaucht, wo sie diesen Schatten, dieses ikonische Bild mit dem Hut, mit dem Schatten, wo du siehst, wie clever es ist, beide im Bild zu haben, ohne einen nur von hinten zu filmen oder von der Seite, sondern er steht da als Silhouette, was ja auch dazu passt, dass sie sagte, sie ist irgendwie ja seit 10 Jahren hinter ihm her, aber er ist irgendwie wie ein Geist, immer wieder weg, oder er schläft ja auch ein kurz vorm Erkennen und so, weißt du? Gemeinsamkeiten, die wir wirklich miteinander. Nein, aber das ist. Bin mal kurz weg. Nein, und das ist so ikonisch, dass sie ihn ja auch so ein Stück weit auch verehrt, aber dann auch wieder verflucht.
Können wir übrigens, wenn wir schon bei Marion Ravenwood und diesen Szenen sind, können wir. Das ist eine meiner Lieblingsszenen, weil sie so wunderbar illustriert, wie toll man mit Kamera überhaupt arbeiten kann. Ist nämlich der Moment, wenn wir sozusagen diese Bar zum ersten Mal betreten. Wir haben diesen, ist quasi eine 90-sekündige Einstellung ohne Schnitt. Die beginnt sozusagen mit einem Blick auf die Menge, die dort sitzt. Und die zwei Personen, ne, wir fahren ja erst langsam ran in dieser Bar-Szene, die haben quasi ein Trinkduell. Und die Kamera nähert sich ihnen beiden, zuerst an den Mann, der rechts sitzt, von uns aus gesehen, ne, der ein Glas austrinkt, das dann vor sich hinstellt. Die Kamera folgt diesem Glas und Marion Ravenwood hebt dann ein weiteres Glas auf, was direkt daneben steht. Die Kamera folgt, bis sie auf ihrem Gesicht sozusagen ist. Sie trinkt es und trudelt so ein bisschen vor sich hin, wir wissen nicht genau, ne, wie es um sie steht, und dann werden plötzlich Geldscheine ins Bild gereicht. Also wir wissen genau, was hier eigentlich passiert, ohne dass irgendein Wort fällt. Dann stellt Marion das Glas wieder vor sich hin, dann kommt wieder die andere Hand des Trinkers ins Bild, hebt ein Glas, und wir wissen, okay, also hier wird weiterhin gewettet, wer wird jetzt siegreich aus diesem Trinkduell herauskommen, und er trinkt und dann sinkt er einfach nur so nach hinten aus dem Bild raus.
Ist so großartig, ne? Es ist so großartig. Und sie stellt dann mit totaler Jetzt-Überlegenheit einfach das Glas umgedreht hin.
Genau.
Das ist so großartig.
Und dann kommt erst der Schnitt. Also das ist wirklich, ne, das ist so Oldschool-Filme machen. Mhm. Wie kann ich mit sehr effektiv, mit wenig Aufwand sozusagen eine Szene, einen Charakter einführen in die Handlung?
Genau, du, die Einführung ist ja, die Bedeutung ist ja so ein Stück weit, in ihr steckt viel mehr drin, als man denkt.
Genau.
Halt, ne?
Und es wird ja später nochmal relevant. Also
genau, und die Leute schätzen sie falsch ein, sagen, es ist so ein Püppchen und so, mit der kannst du es machen und pipapo. Und dabei ist sie wirklich eine sehr harte, eine taffe Braut halt, ne? Und da du gerade das mit der Kameraarbeit erwähnt hast, Douglas, wie heißt er?
Slocum,
genau. Der hat der Regisseur, der war ja der Kameramann von den ersten drei Indiana Jones Filmen, wenn ich das hier mir richtig aufgeschrieben habe.
Der dritte war quasi seine letzte Arbeit als Kameramann.
Und was für ein visuelles Genie, oder?
Ja.
Also das muss man, also gerade hier, ich habe so bei so vielen Einstellungen in diesem Film gedacht, das wäre überall anders, wäre das. Wie geil er auch bei Kampfszenen den Überblick behalten hat, die ja wirklich was, gerade bei den Kampfszenen, das wollte ich noch erwähnen zum Thema, also wie sie inszeniert sind. Sie sind groß, sie sind episch, aber du erkennst auch Einflüsse von so, gerade in dem Kampfstil, wenn wir es mal Kampfstil nennen, den Indy drauf hat, das ist so ein bisschen Buster Keaton-mäßig. Hm. Weißt du, so der
das Tramp. Überzeichnet so, halt.
Ja, auch so, er setzt sich einfach mal auf dem Hosenboden. Weißt du? Also er fällt nicht. Und das ist ja, wir reden hier über die 80er.
Ja? Richtig. Also wir reden über eine Zeit, wo Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, später dann halt, ne, Jean-Claude Van Damme das Action-Kino dominiert haben.
Ja.
Ne, die also als stählerne Killermaschinen über die Leinwand liefen. Und er darf hier auch mal bluten. Er muss auch einstecken. Mhm. Also wird richtig verprügelt, mit anderen Worten auch. Und das macht ihn, wie du schon gesagt hast, auch, das ist dieses bodenständige Element, was ihn so relatable macht für uns als Kinogänger. Mhm. Und was auch Spaß macht zuzusehen, weil er es dann halt eben normalerweise immer wieder schafft, am Ende dann doch aufzustehen und den finalen Schlag zu setzen.
Er hat keinen Plan. Er kämpft, er stolpert zum Teil, weißt du. Er hangelt sich an dem Szenario lang. Es sieht zum Teil aus, gerade später bei dieser fantastischen Szene mit dem sich drehenden Flugzeug. Weißt du, mit diesem, das sind solche Action-Szenen, sowas. Ich verstehe nicht, warum man das heute nicht mehr hinkriegt. Das ist so großartig inszeniert, wie das Flugzeug sich dreht, während Indy gegen den einen Nazi kämpft, der sagt, mit freiem Oberkörper bin ich noch mal stärker. Ja, ne? Und während, weißt du, man sieht die ganze Zeit, sie sitzt in dem Ding drin, ne, und schießt halt auf alles, was sich dreht. Also es dreht sich, sie schießt aus diesem Cockpit raus, was, ne, das kommt uns bekannt vor, war kurz davor, war es noch in einem Millennium Falcon drin, wahrscheinlich genau das Ding, ne, und währenddessen muss Indy draußen unter der Maschine beim auslaufenden Benzin auf der Maschine mit diesem Nazi kämpfen. Und du hast ständig die Propeller, die die beiden bedrohen und so.
Die tödlichen Propeller.
Szene, genau. Ey, ganz ehrlich, die Szene
ist... Und die ist laut Spielberg, ist die auch tatsächlich mehr oder weniger am Set entstanden.
Weil, ist 8 Minuten lang.
Ja, er hatte ursprünglich 15 Storyboards oder sowas, aber er meinte, das wäre alles nicht so ausgefeilt gewesen, und er hat es dann eben tatsächlich an dem Tag oder an den zwei Tagen, wo sie es gedreht haben, in diesen 60, 70 Einstellungen, hat er das tatsächlich mehr oder weniger selbst als Kameramann am Set improvisiert mit den beiden
Stuntschauspielern. Finde ich total faszinierend. Also auch mit dem Typen, der da rausschießt und der dann auch so mit von ihr, weißt du, mit der Pfanne einen drüber kriegt und so. Das sind ja alles so Sachen, das ist so eine Mischung aus Slapstick, Humor halt und wirklich geil choreografierte Action. Und da passiert so viel, und dann siehst du auch noch das Benzin auslaufen. Es fehlt einfach nur noch das eine.
Ja, also er beherrscht diesen Hitchcock-Anspruch der Suspense, ne? Also da ist sozusagen die Bombe unterm Tisch und die wird in 3 Minuten hochgehen. Was machen die Leute im Raum?
Ja.
Die wissen nichts von dieser Bombe. Wie verhalten sie sich? Genau. Und wie kann ich sozusagen die Stellschraube für die Spannung immer weiter andrehen und so kleine Hindernisse einbauen für unsere Helden?
Ja.
Und das macht Spielberg halt hier ganz, ganz wunderbar.
Also er schafft unheimlich geile Bedrohungsszenarien. Wir waren ja vorhin bei der, als wir die Marion kennengelernt haben, waren wir ja in der Kneipe, die sie da hat. Und als dann die Nazis sie mitnehmen wollen und so, ne, und sie erst, ne, sagt, hier in meiner Kneipe sagt mir hier keiner, ne, was geht, und dann packen sie sie halt und wollen ihr dann ja, das brannte, also weißt du, sie will ja schon reden, aber nee, sorry, wenn ich das heiße, glühende Eisen schon mal in der Hand habe, kann ich nicht mehr zurück. Weißt du, das ist auch so eine Szene, weißt
Chekhovs Kanone.
Ja, wo sie sagt, ey, ich bin ja bereit zu reden. Nee, sorry, das geht nicht. Also wenn ich einmal das brennende Eisen in der Hand habe, dann muss ich das auch durchziehen mit dem
Brennen. Der heißt ja auch tot. Also
ganz ehrlich. Ja auch, genau. Und dann kommt ja Indy, eine Peitsche und so. Und dann gibt es ja das die tolle Barschlägerei, wo auch total viel passiert, während die Bar immer mehr Feuer fängt. Ja. Und das ist doch so geil gefilmt. Also, absolut. Also du siehst ja wirklich, dass diese Setteile gebrannt haben.
Ja, aber die haben es sehr, sehr geschickt gemacht. Sie haben nämlich eine Bar gebaut, die man ständig wieder und wieder in Flammen setzen konnte.
Die werden wahrscheinlich auch so Glaswände und so gehabt haben, so ein bisschen zwischen den, könnte ich mir vorstellen, zwischen dem Feuer und den Darstellern bei der einen
oder anderen Szene. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber also, es war trotzdem ziemlich warm da drin, offensichtlich. Also.
Ja, aber das sind einfach so Sachen, die einfach total, total viel Spaß machen.
Ja, ich finde auch dieses Ding total lustig, dass Marion zwischendurch immer wieder an dem Fass vorbeiläuft und sich noch einen genehmigt.
Genau, ich dachte eigentlich, als sie sich den eingenehmigt hat, habe ich auf so eine Feuerspuckszene gewartet. Weißt du, also sie hat doch diese Flamme, da ist so, sie hat doch so eine Art, das brennt ja auch so wie so eine Fackel und dann holt sie sich noch so einen Shot und dann dachte ich mir, einmal habe ich Respekt davor, sich dann auch einen Drink zu holen in so einer Situation. Es ist nie der falsche Zeitpunkt für einen guten Drink. Ne? Aber dann dachte ich, jetzt macht sie so ein Feuerspucken, aber das hat sie dann nicht. Sie hat wirklich das Ding einfach, sie hat einfach den Alkohol getrunken.
Aber man kriegt halt immer, zu jeder Zeit hat man sozusagen den Überblick über die Handlung, über die Action, die gerade in dieser Sequenz stattfindet.
Wird nie unübersichtlich, wenn ich mir das heute manchmal ansehe, in Filmen mit Schnittgewitter, mit wo sich heute müssen sich ja 50 Leute prügeln zur gleichen Zeit und du siehst nichts mehr. Weißt du? Also nicht immer, aber es gibt das immer. Und das ist so schön, weil sie auch so oft mit Totalen arbeiten, dass du wirklich siehst, da mussten halt alle, die an den Stellen waren, da richtig tätig werden und auch zu richtigen Zeitpunkt da ihre, wie so eine richtige Chore halt aufführen halt. Ne? Und das ist einfach so super. Ich war auch froh später, als sie dann den Affen hatten. Weißt du? Als sie später noch kurz den Affen dabei hatten.
Auch wieder eine wunderschöne Szene, ne? Also dieser Affe, der dann auch den Hitlergruß macht.
Ey, ohne Scheiß, ne? Und wo die zurückgrüßen. Das sind so, also ich muss sagen, Indy ist immer dann am besten, wenn er gegen Nazis kämpft.
Ja.
Was grundsätzlich eine gute Aussage ist. Ich bin immer dann am besten, wenn ich gegen Nazis kämpfe. Ich hoffe, das auch eines Tages über mich sagen zu können. Und weißt du, das ist deshalb 1-3 und so. Rest reden wir nicht. Aber das ist wirklich, wie die verarscht werden halt auch an diesen Stellen. Und das liegt wirklich an den Schauspielern, die ehrlich gesagt, dass Oberst Dietrich, ne, und Major Arnold Todt, ne, also die sind ja wirklich geil sehr besetzt für diese Rollen, ja, muss man sagen. Also das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich finde, dass die das wirklich so überzeichnet spielen, das muss man auch erstmal draufkriegen.
Klar, ehrlich also dieser gesagt. Moment, wo Ronald Lacey als Todt irgendwie diesen Kleiderbügel zusammensetzt, weißt du, in der Zeltszene mit Marion. Das ist
der Hammer. Und
man denkt zuerst, das wäre irgendein Folterinstrument.
Alle denken das, die anderen ja auch, sie ja auch. Ja. Und der Typ, den sie da bezirzt, ja auch. Genau. Ne? Das sieht aus wie großartig. Das ist so geil, wenn er das rausholt und du denkst dann, das sieht aus wie so ein langes Nonchako halt, ne? Und dann einfach nur das Ding zusammensteckt, nach hinten hält und er sagt, ja, ich sehe, mit Outfit habt ihr es hier nicht so. Und eigentlich soll er nur, der Typ hinter ihm hängt seinen Mantel dran.
Ja.
Diese Szene ist
übrigens
so episch.
Das ist übrigens ein Gag, den Spielberg schon in dem Film davor versucht hat zu benutzen.
1941 war das, glaube ich.
1941, genau.
Ja, doch,
mit Christopher Lee. Ja.
Stimmt, ja.
Da gibt es eine Deleted Scene, wo Christopher Lee als U-Boot-Kommandant quasi einen ähnlichen Move macht.
Ich möchte einfach so einen verdammten Kleiderbügel haben. Das ist der absolute Hammer, wie er den rausholt und sagt, nein, ich sehe, mit Kleidung haben sie es nicht so und so, ne? Und dann zack, 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 zusammensteckt, einfach nach hinten und die ihm sofort einen Mantel dranhängen. Wo das auch meine Urangst ist. Weißt du, wenn ich einen Kleiderbügel habe, wird irgendwer kommen und was dranhängen. Weißt du, das ist so, wie wenn du, sobald du 18 wirst, einen Führerschein hast, kommt irgendeiner, der sagt, du sollst ihn fahren. Das sind so unausweichliche Dinge. Ja, aber das ist wirklich großartig. Die sind wirklich alle fantastisch. Wir hatten dann noch hier Salah, der ja so der Helfer ist, ne, der Freund von Indy, der von dem großen John Lewis Davis gespielt wird, von dem, wo ich vorhin sagte, Professor Arturo, was eine Anspielung auf Sliders ist. Und natürlich ist er Gimli.
Natürlich.
Herr der Ringe. Ne? Also wahrscheinlich auch für die Leute ist er eher Gimli. Ne?
Und weißt du, wen Spielberg ursprünglich für die Rolle haben wollte?
Mich.
Nee, Danny DeVito.
Hätte auch gepasst, ehrlich gesagt.
Kann man sich aber nicht so wirklich vorstellen, oder?
Ja, also das Problem ist, diese Nebenrollen sind, also genauso ist der Marcus Brody. Der macht ja eigentlich gar nicht so viel, gerade auch in dem Film, ne? Also den Ikonenstatus hat er ja eher so durch den dritten Teil und so, glaube ich, bekommen halt, ne?
Richtig.
Aber die sind einfach fantastisch gut besetzt und die Chemie der Figuren passt so unfassbar. Ich finde, bei Salah habe ich am Anfang, ich weiß noch, als ich das erste Mal gedacht habe, habe ich gedacht, oh, wird das so eine Nummer wie Satipo und so, ist er dann so einer, der dann doch für die Bösen arbeitet? Nee, ist er nicht. Das ist einfach wirklich ein guter Freund. Halt,
genau,
ne? Der auch dann am Ende noch diesen etwas sehr irritierenden Kuss von Marion bekommt, wo er selber ein Tänzchen wagt und die Leute dann noch voll jubelt, weil sie ihn so, also ungewöhnlich geküsst hat, so ein bisschen, oder?
Mhm.
Also so ein bisschen. Ja. Also
aber die Abschied. Szene, also seine Zeile böse Datteln, das ist so eine meiner Lieblingszeilen, glaube ich, im ganzen Kino von allen Filmen, die ich jemals gesehen habe.
Die hat aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient.
Nee, hat sie tatsächlich nicht, aber ich finde es auch wieder ein hervorragendes Beispiel für die Art, wie man mit Suspense arbeitet.
Ne? Das hat uns den Affen gekostet, aber.
Ja, leider.
Naja, es war gut, so der Affe, ich glaube, also es war witzig, als sie mit dem am Anfang dann, also eine Weile unterwegs waren, auch dann, wo die Szene war, wo Marion vermeintlich tot gewesen ist, wo man dann dachte, Mensch, die haben jetzt in Minute 40 die Hauptdarstellerin getötet und so, wie krass, und Indy dann da sitzt in der Stadt, ne, und dann total traurig sich einen reinbrettert und den Affen dabei hat. Das sind so tolle Szenen und natürlich, ne, der Hitlergruß von dem Affen war der Hammer. Aber ich glaube, das hätte sich auch totgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, hätten sie den ganzen Film dabei gehabt.
Na klar. Ne,
also ich kann das schon verstehen und sie böse Datteln. Ne? Da ist übrigens bei diesen Szenen, wo wir, bevor wir vermuten, dass Marion, die dann, es geht ja diese Schnitzeljagd los nach der Bundeslade und pipapo und so, und dann wird A zu B und man muss dann hier den Stab und da die geheime Stadt und bababa und, ne, also das, da sind die ja auch in dieser Stadt, wo es dann auch der Kampf dann da losgeht und sie wird ja in so einen Korb gepackt. Und das ist auch einfach so ein tolles Ding, dass sie in so einen Korb gepackt wird und die sie in dem Korb rumtragen.
Ja.
Und sie aus dem Korb rausschreit, ich bin Amerikanerin. Ich bin Amerikanerin. Das ist so geil. Und man dann wirklich nicht weiß, in welchem Korb sie ist. Und das ja auch wirklich die Auflösung ist, warum sie dann doch nicht tot ist. Weil die das auch irgendwann nicht mehr wussten und einfach einen falschen Korb mit in diesen LKW gepackt haben, der dann explodiert ist.
Mhm.
Und das ist so fantastisch. Und da gibt es ja auch eine Szene, die auch so sehr unter dem Bereich ikonisch läuft, nämlich die legendäre Liebling, ich schieße lieber, weil ich krank bin Szene.
Ja.
Ne? Es gibt ja so einige fiese Möps da, die auch dem Schwertkampf nicht abgeneigt sind und so. Das führt auch so herrlichen Schlägereien in Seitengassen. Und da soll es einen Drehtag gegeben haben, wo Harrison Ford, korrigier mich bitte, der war krank. Irgendwie entweder war was mit dem Essen oder er war so krank.
Die waren eigentlich alle krank. Also ne, lass mich da ein bisschen weiter ausholen. Die Dreharbeiten sollten in Tunesien ursprünglich 6 Wochen dauern. Nach 4,5 Wochen waren sie beendet, weil alle nach Hause wollten, denn sie waren die ganze Zeit eigentlich komplett krank. Aufgrund von Unverträglichkeiten, die über das Wasser übertragen wurden, also sprich Durchfallerkrankungen etc. Und der Einzige, der es einigermaßen unbeschadet überlebt hat, ist Spielberg selber, weil er sich nämlich nur von Dosennahrung ernährte über die ganze Zeit, die er aus England sich hat einfliegen lassen, also irgendwelche komischen Spaghetti mit Tomatensauce oder sowas.
Dumm.
Und so begab sich's an diesem Drehtag, ne, für die Szene, von der du gerade sprichst, dass der Stuntman von Harrison Ford krank war, Vic Armstrong, der sein Body-Double war. Und ja, da kam halt Harrison Ford dann sozusagen am Set mit der Idee, ja, warum erschieße ich ihn nicht einfach? Das passt ja auch so ein bisschen in das Charakterbild.
Ja, total. Total. Also man hat sich quasi diesen Kampf erspart und die Zeit, die das gekostet hätte, und hätte einfach nur einen weiteren Kampf gehabt, von dem wir ja schon einige gesehen haben und noch einige sehen werden in dem Film. Und es ist einfach erschossen worden, es ist einfach erledigt worden durch eine wirklich Szene, die ikonisch dadurch wurde.
Absolut. Und du siehst sie eben, also wenn es so Montagen gibt bei irgendwelchen Filmpreisen, ne, die das Kino sozusagen in ihrer Essenz feiern, dann ist zu 99% der Fälle immer diese Szene auch mit drin.
es ist einfach so, weißt du, es ist so wie nach den Bangkok-Regeln, weißt du, die Schießerei nach den Bangkok-Regeln. Weil das meine ich mit Indis Kampfstil. Er ist dann halt auch manchmal ein fieser Fighter, weil er ja nicht, er ist ja eher so wirklich so der normale Typ und da ist da jetzt so ein ausgegraben, also warum soll ich denn gegen einen ausgebildeten Schwertmeister kämpfen, wenn ich ihn auch einfach erschießen kann? Ne? Ist wahrscheinlich für alle, will ich natürlich nicht tun, aber weißt du, es ist so wie, wenn ich mit gegen irgendwie, weißt du, hör auf meine Weisheiten, Tilo. Spiele nie mit jemanden gegen jemanden Poolbillard, der einen eigenen Kö hat. Weißt du? Und das ist auch sowas. Und diese Szene ist einfach so, ich habe wirklich ein bisschen, ich habe sofort wieder in die Hände geklatscht. Ich dachte, wie clever, auch die Panik, die dahinter ausbricht und der angepisste Blick von Indy nach vorne in die Kamera und so. Das ist alles großartig. Und da sehen wir auch so Szenen, wenn die dann abhauen mit dem LKW und da, wo ja vermeintlich Marion in einem dieser LKWs drin ist, da sehen wir auch so Szenen wie mit dem Kopfschuss und sowas, wo man sich dann wieder für gegenwärtigen muss. Das ist schon ein Film, da fließt Blut, der ist schon ein bisschen härter. Ne?
Absolut. Als man so denkt. Können wir da bitte nochmal ein kleines Spotlight drauf richten, auf diese unfassbare Verfolgungsjagd auf diesem Truck? Ne? Also wieder beispielhaft haben wir hier so eine Dreiaktstruktur, die Spielberg hier anwendet. Indy verfolgt auf einem Pferderücken sozusagen erstmal ein Stahlgefährt, dem er sich dann nähert. Muss das erste Hindernis überwinden, indem er den Fahrer irgendwie ausschaltet. Ne, das zweite Hindernis sind dann sozusagen die Autos, die links und rechts auf das Truck eindeuen. Und dann haben wir sozusagen in Anführungszeichen dramaturgisch gesprochen den zweiten Akt, als er dann etwas überheblich wird. Und das ist dann genau der Moment, wo hinten aus dem hinteren Teil dieses Trucks eben die anderen Soldaten langsam aber sicher aufmerksam werden und dann nach vorne kraxeln und ihn dann sozusagen unter Druck setzen. Und das führt dann dazu, dass er natürlich verlieren muss. Er versagt also, er fliegt vorne durch die Scheibe, landet dann am Kühlergrill, stürzt dann unter das Fahrzeug, kann sich nur mit Mühe und Not mit seiner Peitsche wieder irgendwo einklinken und rutscht dann sozusagen an Messerschneide sozusagen mit dieser Peitsche hinterhergeschliffen an diesem Truck weiter. Und dann beginnt sozusagen der dritte Akt mit seiner Rückkehr, er fokussiert sich wieder, er wird wieder entschlossen und kann dann am Ende sozusagen den Sieg erringen und den Truck übernehmen.
Ja, aber nur weil er dann den Fahrer auch vorne rauswirft, wie er rausgeworfen wurde.
Genau.
Also den Fahrer vorne aus dem Truck auf den Kühlergrill rauszuwerfen, scheint das Neue an der Seite rauswerfen zu sein. Also ich muss diese Szene aber ist auch ja relativ
großes Kudos auch an John Williams, ne? Also was hier Michael Caine im Editing als Cutter sozusagen macht, aber auch John Williams, ne? Das ist unfassbar toll, wie hier die schon vorhin erwähnten Zahnräder ineinander greifen und diese fantastische Szene da inszenieren. Kriegt man auch bei YouTube, also wenn man sich den ganzen Film nicht angucken will, aber die sollte man auf jeden Fall mal geguckt haben.
Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Dass die doch so ein bisschen versucht wurde nachzumachen im vierten Indiana Jones Film. Weißt du noch, wo die durch den Dschungel da fahren, wo der Sohn, wo Shia LaBeouf sich dann irgendwie an diesen Lianen mit diesen Affen irgendwie da.
CGI-Affen.
Ey, das ist so furchtbar. Und mir ist das erst wieder aufgefallen, als ich diese Szene, denn die ist mir auch besonders aufgefallen. Alle Action-Szenen sind gut und episch in dem Film, also wirklich episch. Aber die ist wirklich so fantastisch und hat so viele tolle Momente. Wie gesagt, wenn er dann den Fahrer nach vorne rauswirft, also der Fahrer erst ihn rauswirft, er sich unter dem Ding dann, wie bei Speed, wenn du den Film Speed kennst, das kannst du alles schon in Indiana Jones 1 sehen. Weißt du, wenn es ist genauso, weißt du, er ist dann unter dem Auto, wie du beschrieben hast, mit der Peitsche, er kämpft sich dann zurück und dann wirft er den Fahrer dann vorne raus. Ne? Bei dieser ganzen Szene habe ich mich nur eine Sache gefragt, als der andere das Ding gefahren hat. Ne? Warum haben die nicht einfach alle angehalten und ihn einfach erschossen? Weil er war ja also im Prinzip ist ja der Konvoi einfach stur weitergefahren. Aber er war ja das einzige Element, schwierige für die Nazis, war ja Indy. Warum haben sie nicht einfach angehalten, ausgestiegen? Komm mal her, Junge, komm mal ran. Erschießen und die Sache wäre gegessen gewesen. Aber nein, die haben das Ding mit, fahr ihn näher ran. Die versuchen ihn ja sogar zu erdrücken zwischen dem Auto, dem Führerfahrzeug, was vorne wegfährt, und dem Truck, wo er vorne. Warum haben die nicht einfach angehalten?
Tja.
Dann wäre es vorbei gewesen für ihn.
Richtig, ne? Genau. Dann hätten wir diese wunderbare Sequenz, ne, niemals gesehen.
Halt an, das wäre dann in dieser Szene, wie wäre es ausgewiesen? Da ist ein Eisberg, ich fahre vorbei, alles klar. Das wäre sogar. Da ist ein Eisberg, kein Problem. Habe ich schon den Blick, ich fahre vorbei. Alles gut. Puh, das war aber ins Auge gegangen. Ach, Alter, wem sagst du das? Ja. Ne? Aber nee, genau das war das Einzige, was ich mich bei dieser Szene gefragt habe, warum sie nicht spätestens, als der Typ wieder das Steuer hatte, einfach einmal angehalten hat, als dieses Ding bei der Fahrt jetzt zu versuchen, in die Zwischenfahrzeugen zu erdrücken, der ja das einzige Element in diesem Konvoi gewesen ist, was eine Bedrohung dargestellt hat. Ne? Aber richtig. Gut, es ist so. Aber wie schlimm die das halt versucht haben nachzumachen im vierten und da so ganz kläglich mitgeschrieben gescheitert sind. Hm. Weißt du, also es ist wirklich, das ist hier einfach totales Gold halt. Ja. Ne? Ich wollte auch nochmal auf zu diesen Dingern der Archäologie. Wir sind ja auch bei dieser großen Ausgrabung. Ne? Es passiert ja auch, es gibt ja diese Ausgrabestelle, ne, wo du siehst, dass da irgendwie 100 Statisten da rumgebuddelt haben und da sind große, totale Szenen in Tunesien halt, in der Wüste. So. Und das ist einfach so richtig, richtig toll. Diese ganzen Shots, die wir da sehen, dieses Ganze, wie die beiden, wie Salah und Indy dann verkleidet da durchgehen und nach Wasser gefragt werden und so und solche Geschichten und sich dann so ganz geil in diese Grabstätte da abseilen und so mit, ne? Erstmal ja, was runterwerfen, ups, wie tief ist es denn? Das hört sich nach 15 Meter an, dann habe ich gut, dass mein Seil genau 15 Meter lang ist und so. Und dann, ich habe mich zwar gefragt, warum es eine Miniaturversion der Stadt gibt, unter der Erde, aber das erfahren wir ja, wir brauchen ja diesen Stab, um dann diese Stelle zu finden. Die leuchtet dann ja bei entsprechendem Tageslicht dann auf die Stelle, wo halt dann, ne, das Artefakt liegt und so, halt die Bundeslade und so. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon so ein bisschen sehr speziell. Weißt du, wir bauen jetzt erstmal so,
auf jeden Fall,
vor tausenden von Jahren, wir bauen einfach erstmal so ein ganz kleines Ding, womit wir dann darauf hindeuten, dass in 100.000 Jahren es auf das große Ding hinweist. Mhm. Aber vielleicht ist es so, es gibt ja auch dieses eine Gespräch zwischen Belloc und Indy, wo die beiden sich so auch, bevor Indy von den Kindern gerettet wird, die ihn da rausholen, ne, die Salada schickt, da haben die beiden ja so einen Moment, dass die sich beide gar nicht so unähnlich sind. Ne? Er sagt ja, er ist auch so ein leidenschaftlicher Archäologe und sie lieben auch dieselbe Frau, das macht's auch, verbindet ja auch irgendwo. Ne?
Klar.
Und dass sie beide so diesen Hang zur Geschichte sehen und Teil davon sein wollen und eine gewisse Besessenheit von der ganzen Geschichte haben. Und ich finde auch dieses kurze Gespräch, was die da haben, wo uns der, ohne dass sie kämpfen miteinander, sondern einfach so, wo er sagt, ich bin eigentlich wie du. Ich bin eigentlich nur, du bist eigentlich vielleicht nur, wenn du es moralisch betrachtest, bist du vielleicht ein Schlangen, bist besser als ich.
Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, Archäologie.
Die Archäologie, ganz genau. Ne? Und das, später gibt es ja dann noch diese Szene mit, ja, wir beide sind es gewohnt, die Geschichte durch die Geschichte zu gehen, was ja jeder von uns, wir gehen ja alle durch die Geschichte im Prinzip, aber das hier ist Geschichte. Also da finde ich Belloc auch überraschend vielschichtig, ehrlich gesagt, weil man auch merkt, so richtig Bock auf die Nazi-Bande hat er auch nicht.
Genau, der ist immer noch ein bisschen, er sieht sich immer noch als was Besseres, sagen wir es so.
Was witzig ist, den Herrn Mensch gegenüber, weißt du so.
Ich glaube, er hofft immer noch, das sieht man ja auch am Ende dann, ne, mit der Bundeslade, als er die öffnet, ne, und er diese Hohepriester-Geschichte da trägt, hat man immer noch so den Eindruck, okay, der spielt irgendwie immer noch so sein eigenes Game.
Ja, total. Wo er sie auch immer davon abhält, sagt sie, wir müssen doch erstmal. Ich habe außerdem nie gesagt, dass das ein Erfolg wird. Ich habe gesagt, ich bin positiv optimistisch. Und er hat auch diesen, da kommt auch dieser Satz her mit, Archäologie ist keine exakte Wissenschaft. Das sagt er ja auch hier, ich glaube, zu Tod sagt er das, glaube ich. Ne? Ja, Tod ist auch ein super Name. Ne? Oberst Dietrich. Nein, und das ist so großartig, wenn er sagt, ja, der Führer erwartet aber Ergebnisse, ist 1936. Ne? Der Führer ist weg und bräunt sich. In der Südsee allein, ja, sein Budget ist klein. Deshalb werden wir hier, ne, oh Gott, jetzt habe ich das, darf ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Aber weißt du, das macht es so, auch so die Dynamik bei den Bösen so spannend, finde ich. Weil die halt so alle ihr eigenes Süppchen küchen und dann der getreue Oberst, der immer sagt, ja, der Führer braucht stündlich einen neuen Bericht, sonst ist er traurig, weil kostet alles und so, ne? Und er ist ja wirklich so, auch dann später, wenn die sagen, wir haben ja hier Gott sei Dank nicht nur ein U-Boot, was auch beeindruckend ist, dass so in den letzten 20 Minuten von diesem Film nochmal so ein fucking U-Boot auftaucht, weißt du? Ich hatte schon damit abgeschlossen. Ich dachte, jetzt habe ich alles gesehen, was mich in diesem Film fasziniert. Da kommt nochmal ein fucking U-Boot. Weißt du?
Und das ist übrigens ein echtes, also dieser Ort, wo dieses U-Boot liegt, ist sozusagen übrig geblieben von einem tatsächlichen deutschen U-Boot-Stützpunkt in der Nähe von La Rochelle in Frankreich.
Und da haben sie das Boot gedreht, oder?
Genau, auch. Mhm. Unter anderem, aber ja, wie gesagt, der Produzent Frank Marshall war total, hatte ein Glückshändchen sozusagen, diese Location zu finden, denn die musste man auch gar nicht erst groß noch in irgendeiner Form wieder herstellen oder aufbauen oder erweitern.
Es ist schwer wahrscheinlich heutzutage, so einen U-Boot-Parkplatz zu finden, ja, an dem du drehen kannst. Ja, also das ist wirklich ein echtes U-Boot? Was wir am Ende, also das, was wir auch auf dem Meer sehen bei dem Schiff, mit dem die unterwegs sind, also die werden ja, am Ende haben sie ja die Kiste und sind auf diesem Schiff unterwegs und das Schiff wird angehalten von dem U-Boot halt. Ja.
Aber das weiß ich jetzt nicht genau, kann ich dir jetzt
nicht sagen. Weil ich hatte das Gefühl, dass das nur so ein Aufsatz gewesen ist,
ja,
weil wir sehen ja in die rüber schwingen und schwimmen und da jubelt ja die ganze Mannschaft, wo ich mir dachte,
das ist vielleicht. Aber können wir bitte noch über die Schlangen reden?
Natürlich. Bevor wir über die, ich wollte nur sagen, bei diesem bei diesem U-Boot-Ding, siehst du das Wasser in diese Löcher unten reinlaufen und wieder rauslaufen. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht richtig sein, dass da das Wasser so raus und reinläuft.
Stimmt.
Richtig. Ja, wir waren aber noch genau in der Wüstenstadt, die ich vorhin erwähnte, und wo die beiden so undercover unterwegs sind, halt Salah, und wo sie auch auf Marion wieder treffen, die ja doch nicht tot ist, weil sie wurde nur verwechselt, also beziehungsweise der Kasten wurde verwechselt und sie ist da in Gefangenschaft. Und der bleibt sie auch, wo sie gefunden wird, sagt ja Indy, nee, der Knebel steht hier, Schatz. Ne? Und dann, ich muss mal alleine weitermachen, wenn du ja weg bist, dann ist hier gleich die Hölle los, womit er wahrscheinlich auch ein bisschen recht hat. Mhm. Und dann werden die beiden in dieser furchtbaren Schlangengrube eingesperrt.
Genau.
Ende.
Und Salah sagt das so schön, Asps, you go first, very dangerous.
So wahr, oder? Das ist so wahr, oder? Also, ja. Diese Szene mit diesen Schlangen, wie sie da schüsseln und diese absurde Menge und auch Indy, der dann erstmal mit der Fackel da unten steht und dann siehst du oben, ne, die haben ihn ja erwischt und so dann, und dann wird noch Marion runtergeworfen, ne, die ja erst dann an dieser Statue hängt und da sagt Indy noch, das ist übrigens super, wenn du irgendwo runterhängst, wenn dir noch jemand sagt, fall bloß nicht. Ja. Ne, das ist, ja gut, danke, hatte ich vor, bis eben. Ja. Weißt du?
Ja, nee, fantastisch.
Es ist einfach so großartig.
Es ist in den Elstree Studios in London oder in der Nähe von London gedreht. Berühmt durch die ganzen Star Wars Filme, die dort entstanden sind über die letzten Jahre.
Alles
oder Jahrzehnte besser gesagt. Mhm. Und am Anfang, und das ist ganz witzig, wenn man sich mal so Making-of-Geschichten durchliest oder anguckt, hatten sie also 1000 Schlangen. Das war aber einfach nicht genug. Weil das nicht, ne, die hängen irgendwie zusammen und da kannst du keinen Shot mitfüllen und Spielberg wollte halt immer auch große, epische Einstellungen haben. Also hatten sie noch weitere aus Europa sozusagen Schlangenbändiger herangebracht, die dann also nochmal 3000 Schlangen brachten. Das war aber immer noch nicht genug. Deswegen waren es am Ende dann über 7000 Schlangen, die sie halt auf diesem Set irgendwie hatten. Das Problem bei Schlangen ist, wenn man sich mit denen so ein bisschen beschäftigt, die brauchen Wärme. Mhm. Ne? Wenn die kalt sind, das sind wechselwarm, das bedeutet, die fangen dann einfach an und werden starr und bewegen sich nicht mehr. Das heißt, sie mussten auch zwischen den Einstellungen immer wieder rumlaufen mit Fackeln und die irgendwie so ein bisschen aufwärmen. Jetzt ist es so, das waren nicht alles komplett harmlose Schlangen. Es gab also jetzt bis auf die Kobra, über die dann mit Indy noch ihren Spaß hat. Aber es waren auch tatsächlich etliche Pythons darunter. Und Pythons sind nicht unbedingt giftig, aber die verbeißen sich und die lassen auch nicht so leicht los, wenn sie einmal zugebissen haben. Das heißt, wahrscheinlich unter tierquälerischen Ansprüchen wäre das heutzutage nicht mehr so sinnvoll. Ja, ja. Aber die mussten halt erstmal lernen, wie sie dann sozusagen diesen Biss wieder lockerten, nämlich über einen gezielten Schlag auf den hinteren Teil des Schwanzes. Und die arme Karen Allen lief natürlich die ganzen Szenen immer in ihrem kurzen weißen Kleidchen herum mit mittlerweile nur noch einem einzigen Schuh und lief also tatsächlich zwischen den Schlangen herum und sie meinte, das wäre jetzt nicht unbedingt das, was sie sich vom Schauspielern erhofft hätte, aber das war halt dann auch teilweise, hat man so den Eindruck, ein bisschen so ein Spiel zwischen ihr und Spielberg, der sich immer wieder neue unangenehme Geschichten für sie ausdachte, unter anderem auch, ne, mit diesen ungeil. Mumien zum Beispiel.
Ja, ist aber auch trotzdem, es kann auch ungeil sein bei sowas. Also
ja, bei den, absolut. Mit den aber sie hat das super gemeistert. Ich finde, sie macht das hervorragend.
Also ich muss so immer lachen, wenn sie runterfällt, auf Indie landet, die Schlange sieht und dann versucht, auf ihm zu bleiben. Weißt du, sie sitzt ihm dann ja auf dem Nacken. Weißt du,
richtig, und ja. So und versucht sie hüpft so. Ihm so hinten. Ja,
ja. Ich kann das so nachvollziehen. Und das ist auch wieder so eine Slapstick-Szene, wo die beiden dann noch versuchen, mit den Fackeln die Schlangen da zurückzuhalten. Bei mir wäre es, wie gesagt, komplett vorbei gewesen bei dieser Szene. Also da wäre wirklich nur noch absolute Duldungsstarre. Also, boah, das ist wirklich, wirklich Horror. Also, ich fand, es ging ja, sie kam ja dann überraschend raus, ne, Indy ist ja diese Statue hochgeklettert, hat die dann Indiana Jones-mäßig zum Schwingen, also zum Umfallen gebracht, was dann John Williams, das ist dein Moment halt, ne, dann knallt damit irgendwie die Tür, damit knallt er durch eine Wand, durch die er vorher diese Schlangen hat reinkommen sehen und hat damit assoziiert, da ist einfach wahrscheinlich irgendein Raum noch dahinter oder irgendeine Fluchtmöglichkeit. Ja. Bisschen hingebogen, aber ehrlich gesagt kommt's alles nicht aus der Kalten. Es ist alles schon sehr nachvollziehbar, warum er das tut halt.
Genau, ne? In Universe, wie es immer so schön heißt, also in dem Universum, in dem wir uns befinden, ist das irgendwie nachvollziehbar.
Genau, richtig. Aber das ist wirklich, das ist eine... Boah, also mit so, überleg mal, wie so viele Tausende von denen, die müssen ja auch alle wieder nach Hause gebracht werden und so.
Ja, und der, wie gesagt, der sehr coole Moment, wo sich diese Kobra dann nach oben reckt und als Indy sozusagen sich erhebt und die sich so Auge in Auge gegenüberstehen, nur mit einer Glasscheibe getrennt bei den Dreharbeiten.
Ja, ja.
Das war auch gut, weil es gab offensichtlich wohl eine Einstellung, in der diese Kobra dann tatsächlich auch ihr Gift versprüht hat und das so einmal quer über die ganze Glasscheibe
gemacht hat. Ja, Gott sei Dank. Gut, das ist keinem was, also ich hoffe, dass niemandem, auch keinem Tier irgendwas passiert, aber das ist schon echt krass. Also ist nichts für Leute wie mich, aber umso krasser, allein diese, es sind ja zwei Horrorvorstellungen. Einmal mit diesen Tausenden von Schlangen da eingesperrt zu sein und dann vor allen Dingen die Fackel geht immer mehr aus und die haben oben zugemacht. Du bist dann unten eingesperrt. Das ist ja wie lebendig begraben im Prinzip halt. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das ist halt doppelt. Und deshalb auch ein bisschen aufgelockert durch Indy, den ich wirklich nachführen kann. Mit seiner Schlangenphobie. Und das ist einfach wirklich, wirklich großartig. Muss man echt sagen. Also wirklich, man ist hier wirklich von einem Schauplatz zum anderen. Nur sie haben ja dann, danach kommt ja erst diese Szene mit dem Konvoi, ne? Weil wir, ne, die beiden, die, als sie dann entkommen, danach ist das ja mit, sagt, die bringen die Bundeslade jetzt hier mit diesem Konvoi weg, der nicht aufzuhalten ist, deshalb hält er auch nicht an, offensichtlich. Ne? Aber das ist wirklich super. Wir haben vorhin noch kurz über diese Überfahrt geredet, ne, wo sie vermeintlich in Sicherheit sind und dieses Boot gechartert haben. Und da gibt's ja diese Szene, wo die beiden so kurz davor sind, miteinander sich zu erkennen. Hm. Wo Indy einschläft und so, ne?
Ja.
Davor ist ja dieses, er hat ja dieses, ihm tut alles weh. Ne, was ich auch verstehen kann, ne? Und dann sagt sie, gibt's denn irgendeine Stelle, die dir nicht weh tut? Und er zeigt dann die Stelle am Arm, hat aber auch konsequent frei im Oberkörper, aber da noch den Hut im Bett auf.
Ja.
Ne? Will er sagen, dass er im Bett den Hut auf hat. Ne? Und dann küsst sie ja diese Stelle und dann knutschen die beiden ja auch und dann ist ja diese Szene, ab diesem Moment trägt sie dieses Kleid, dieses Nachthemd eigentlich. Und das muss sie dann leider auch bis zum Ende des Films tragen. Die darf sich nie wieder umziehen bis zum Ende des Films dann. Sie muss immer dieses Nachthemd tragen. Und da ist diese Szene, die ich früher immer nicht verstanden habe, die mit dem Spiegel. Weißt du? Sie guckt ja in den Spiegel.
Wo sie ihm den Spiegel in die Fresse haut.
Ja, und dann siehst du das Schiff von draußen, du hörst diesen Schrei. Aber irgendwie habe ich diese Szene nie so ganz kapiert. Ist das einfach nur der Gag, oder?
Das ist nur der Gag, ja.
Ne? Also es ist einfach, als ich vorhin gesehen habe, musste ich auch kurz, ich hatte die ganz vergessen, diese Szene.
Aber es ist wirklich eine der romantischsten Verführungsszenen im Kino, finde ich, ne, die man finden kann. Weil sie sehr schön wieder Humor mit Unschuldigkeit verbindet, ne, und zwei Menschen, die sich irgendwie mögen und dann näher kommen, das macht schon.
Ja, die haben so, die sind ja der Inbegriff von so einer On-Off-Beziehung halt, offensichtlich.
Genau.
Ne, und dann, aber wie gesagt, dass er dann da einpennt und so. Und das ist schon, also war schnell weg, ne, gesagt, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, ich bin jetzt out, peace out, Rabbit. Und so, weißt du, das, ja, wo sie dann auch so ein bisschen genervt ist, ach, wir kommen einfach nicht zusammen und so. Und dann, er wacht aber auf, nur davon, also, dass das heiße Mädel auf ihm liegt, das hält ihn nicht wach. Wenn aber die Maschinen ausgehen, da steht er senkrecht. Ne? Das steht da sehr.
Er hat halt den Blick für die wichtigen Dinge.
Ja, und da sind wir schon, wie gesagt, da sind wir eigentlich 20 Minuten vom Ende und dann kommt noch so ein fettes U-Boot und die Nazis, die das Boot aufgehalten haben und diese ganze Crew, die dann aber offensichtlich die beiden auch versteckt und denen auch helfen will und so, ne? Und und Indy, der dann irgendwie sich versteckt hat und dann in diesem das ist einfach so ein totales Gold, einfach in diesem Schacht sich versteckt hat, weißt du, in diesem Lüftungsschacht und da rausguckt sogar, weißt du? Und der eine Typ, der eine, der da reinascht, weißt du? Das ist alles so großartig. Also.
Ja, das sind die kleinen Details. Und die riesen Hände, weil er hält sich ja dann irgendwie so fest. Ne? Und
ja.
Schön inszeniert. Ja.
Was ich witzig finde, war der Captain von diesem Schiff, der dann so sagt, ja, hier, wir würden die Frau akzeptieren als Teil des Schadens, der uns entstanden ist, weil er sie eigentlich ja retten will. Hm. Ne? Und die sagen, nee, die ist
das
schon.
Das ist übrigens der Schauspieler, der im dritten Teil dann den Adolf Hitler gespielt hat.
Echt?
Mhm. Das ist der Kapitän von dem U-Boot.
Von dem U-Boot, der Kapitän, okay. Ja, genau, und dann nehmen sie ja mit, weil die Marion, die ist ja dem Belloc eigentlich versprochen. Ne? Nicht von ihr, aber er sieht es so. Er sieht es ja so als Teil der Bezahlung. Und der Crew von diesem Schiff, die dann rübersetzen sollte, denen wird ja gesagt, ihr könnt froh sein, wenn wir euch hier nur die Ladung und das Mädel nehmen und nicht nur euer Schiff irgendwie untergehen lassen. Das machen sie offensichtlich nicht, aber ich habe sehr gelacht, als die dann wieder im U-Boot drüber sind und dann steht da diese ganze Crew, die aussieht wie aus einem Popeye-Film. Aus einem Popeye-Film und sagt, wo ist denn der Indy? Keine Ahnung, ich habe überall geguckt, das kann nicht sein. Hey, er ist da drüben. Und dann klettert er, John William spielt, ne? Klettert er dieses U-Boot außen hoch und diese ganze Crew jubelt. Ne? Ja. Was haben sich denn da wohl die Nazis im U-Boot gedacht? Ey, hier, sie jubeln uns noch hinterher und so. Ah, das sind gute Leute. Echte Seebären und so. So macht man das auf hoher See, weißt du? Ich musste einfach so lachen, als die alle, ja, ne, es ist, ja, Zip, ja, Rocky 4, weißt du?
So. Genau. Ja. Zeitlupe und dann.
Das ist so super. Und es sind einfach so Sachen, die diese ganze Geschichte so auflockert, wenn die auch in dieser U-Boot-Station sind und Indy die kleinste Wache der Welt umschlägt. Weißt du? Wenn er da, weißt du, ich meine, er ist ja außerhalb des U-Boots und dann sagen die, wir tauchen jetzt auf Periskoptiefe. Und als jemand, der Jagd auf Roter Oktober gesehen hat, weiß ich, das ist schon unter Wasser.
Das stimmt.
Wie hat er denn diese Fahrt knapp überlebt? Nur knapp unter Wasser.
Richtig. Ne?
Also er ist, sie bleiben so ein bisschen, also er kann oben, er ist quasi mit oben mitgefahren. Weil rein ist er ja, glaube ich, nicht mehr gekommen. Ne? Das wird nicht erzählt so richtig.
Halt, ne? Genau. Ja, das muss man dann einfach akzeptieren. Das ist halt irgendwie so.
Und dann hat
Suspension of disbelief.
Richtig. Und dann hat Indy in dieser Station ja dasselbe Problem, was ich hätte, nur umgedreht, find meine Wache in meiner Größe. Weißt du, Indy schlägt ja den einen Typen zusammen und dann hat er die kleinste Uniform der Welt an, die nicht passt und wird dann von einem anderen Typen damit zusammengeschissen. Was siehst du denn aus, Junge? So sollte man dich vor ein Erschießungskommando stellen, damit er den überwältigen kann und von dem dann die Uniform klauen kann. Und das ist einfach so witzig.
Genau.
Weißt du, das ist so witzig.
Ja, weil es macht so ein In-Universe-Problem als Gag, aber intelligent irgendwie auf. Und der funktioniert dann so metamäßig natürlich, weil wir als Zuschauer ja auch solche Problematiken aus vielen anderen Filmen kennen, wo man sich immer fragt, naja,
immer als passende,
die Person, ne? Genau, die Person hatte doch irgendwie zwei Konfektionsgrößen mehr.
Ja. So. In der Realität würde ich da stehen und sagen, Tilo, wenn du hier einen 3XL siehst, den zu mir. Was denn mit Gregor? Ja, der ist noch draußen, der hat noch keinen für sich gefunden. Genau. Deshalb wäre ich bei der Stürmung, ich komme dann ein bisschen später nach. Weißt du, wenn ihr schon so die halbe Brücke habt, dann komme ich dazu. Ne? Die sind ja da nur gelandet, weil sie dann ja, also weil der Belloc denen ja sagt, ja, wir probieren die Bundeslade hier schon mal vorher aus. Nicht, dass wir uns hier in Berlin blamieren. Ne? Das ist ja, weißt ja, blamieren oder kassieren, das ist ja
sein viele Argument. Probleme erspart, würde ich mal sagen.
Also entweder gehen wir jetzt ins drehtechnisch sehr teure Berlin mit riesen Szenenaufbau und oi, oder wir machen es hier in da, wo sie Star Wars gedreht haben. Ja, machen wir es da, wo sie Star Wars gedreht haben. So in der Art stelle ich mir den Dialog vor. Die sagt ja, wir machen mal eine Probeöffnung.
18 Millionen.
Und das musst du dir wirklich, aber es hat bei den 18 Millionen war aber noch Geld da für diese Banner, die sie da durch die Wüste tragen. Ja. Weißt du, wenn Jan
so ja, aber das sind ja so diese kleinen Farbsprenkel, ne? Also die Elemente wie der grüne Apfel sozusagen, ja, den ja. Marcus Brody am Anfang in diesem schönen braunen Klassenzimmer trägt und dann eben auch dieser Farbakzent, den dieses Banner halt in der Wüste da setzt.
Ja, ja. Aber diese Nazi-Banner, die da, das sieht einfach, weißt du, wenn die da so im Entenmarsch diesen, weißt du, da, wo der große Obi-Wan schon gewesen ist und so, ne? Ja, genau. Und später nochmal gewohnt hat. Halt, ne? Also das ist schon.
Die Lavalampe.
Das sieht einfach schon immer sehr, sehr schlecht aus. Also das sieht einfach sehr, sehr dämlich aus. Ne? Und Bestes aber wirklich Indy, der einfach als letzter der Reihe mittrottet, ne? Und dann sich klassisch, wenn du der Letzte bist, kannst du dich ja verpissen, dann sagt, ah, hier super, ich bin zufällig an einem Lager vorbeigelaufen, wo uns offensichtlich hatten wir noch auf dem Weg ein Waffenlager. Denn die müssen ja eigentlich, damit er da mitgelaufen ist, nochmal irgendwo an einem Laden vorbeigelaufen sein, wo eine Panzerfaust rumgestanden hat.
Stimmt,
ja. Weil die hat er ja nicht mitgeschleppt bis zu dem Moment, wo er sich teilweise von hinten, also als Letzter aus der Reihe verpisst. Na, auf jeden Fall steht er dann ja da oben in der Schlucht und sagt, hier, lass sie gehen oder ich zerstöre hier alles und so. Und da ist ja wieder dieser Belog-Moment, der mit ihm dann darüber quatscht und mit, hey, hier, wir sind beide Teil der Geschichte, aber das hier ist Geschichte. Du willst doch auch sehen, wie das hier ausgeht, wie das hier endet und so halt, ne? Und da ist Indy tatsächlich ein bisschen schwach an der Stelle.
Ja, er kennt seinen Bluff einfach, ne?
Ja, ja.
Wie ein Pokerspieler.
Ja. Tatsächlich.
Der
ja.
genau weiß, hey, ne, das wird er eh nicht machen. Dafür liebt er all diese Artefakte viel zu sehr.
Das ist offensichtlich auch so. Und das soll auch sagen, eigentlich mehr sogar als Marion, oder? Hm. So ein bisschen. Andererseits, ich weiß nicht, auf was hätte er denn geschossen? Weißt du, also er hätte ja auch auf sie schießen können. Also, ne, ja. Was war sein Plan eigentlich? Also, er schießt auf die Bundeslade halt, ne?
Du weißt doch, das ist einer der Sprüche. Ne? Er hat keinen Plan. Er arbeitet sozusagen aus dem Moment heraus.
Ja, das ist so. Ich bin wie ein Hund, der Autos hinterherjagt. Ich wüsste nicht mal, was ich mache, wenn ich mal eins erwische. Genau. Ne? Ja, ja. So in der Art ist das auch. Ja, und dann werden die beiden, und das ist ja dann diese Szene, wo die beiden dann als Geisel, also gefangen genommen werden, dann irgendwie an Marterpfahl gebunden werden, mit der Gesamtsituation unzufrieden sind und dann diese ehrlich gesagt sehr obskure Beschwörungsgeschichte passiert, die ich immer nicht so ganz verstanden habe. Ich muss sagen, alles, was dann kommt, das sieht zwar technisch super aus mit den Geistern und man fühlt sich an Ghostbusters erinnert, aber so richtig habe ich das nicht verstanden mit dieser Beschwörung der Bundeslade. Und es wird uns ja am Vorfeld erzählt, diese Bundeslade, ne, das ist so das Machtinstrument und da ist ja irgendwie, hier die, sind ja eigentlich die 10 Gebote drin, ne? Also kaputt
geschlagen. Genau, die sind aber zu Staub zerfallen, ne? Da ist ja noch quasi Sand drin. Es ist aber so, dass eben, wird ja am Anfang des Films sozusagen deutlich gemacht, welche Armee auch immer diese Bundeslade vor sich herträgt, ist unbesiegbar.
Ja, aber das behaupten sie ja nur, dafür haben sie ja keinen Beweis.
Richtig.
Also das sagt ja, die haben ja gar keinen, das ist damals, die waren unbesiegbar, aber was ist mit denen jetzt alle tot? Nee, also im Prinzip, ja.
das ist eine Geschichte. Das ist ja auch so einer der Momente, wo die Big Bang Theory ansetzt, ne?
Es gibt ja. Also diese Theorie ist ja, also um daraus zu sprechen zu kommen, es gibt ja eine Big Bang Theory Folge, wo halt Sheldon damit quasi geärgert wird, dass eigentlich alles, was Indy in dem Film macht, eigentlich am Ende des Tages egal ist, weil alles auch genau so passiert wurde, wenn er nicht Teil der Handlung gewesen ist. Mhm. Ne? Also wenn er nicht da, die Nazis hätten dieses Ding gefunden, die Nazis hätten es da mitgebracht, hätten es da ausprobiert und dann wären sie auch gestorben. Wie sie hier auch sterben. Also all das wäre auch so passiert, mit bis auf der einen Einschränkung mit vielleicht dem am Ende, denn die haben ja noch die Bundeslade dann irgendwie mit nach Hause gebracht, damit die Amis es irgendwo in Lager stellen können.
Genau.
Ne, das ist soweit ja die Theorie, was ja dann Sheldon erst boykottiert und sagt, nein, das ist überhaupt nicht so. Er hat aber das und das gemacht. Ja, aber es wäre alles auch so passiert. Ne, das könntest du übrigens über viele Filme sagen, ist aber auch nicht eine Erfindung von Big Bang Theory, sondern diesen Gag gibt es schon länger halt. Die beziehen sich ja auch auf viele Sachen, die so populär, nerdhistorisch im Internet rumgeistern. Mhm. Ne, und da haben sie das auch her. Was hältst du denn von dieser Theorie?
Naja, sie macht oberflächlich gesehen, ja, kann man sagen, okay, das ist eine interessante Spinnerei. Aber wie gesagt, ich mag den Film viel zu sehr, als dass ich mit so einer Axt da zu Werke gehen würde. Also für mich, ne, besitzt das irgendwie wenig Relevanz, aber
ja,
man kann es schon sagen, okay, am Ende zumindest ist dann der Moment, wo Indy eben dafür sorgt, dass die Bundeslade halt dann von der Insel verschwindet, weil früher oder später wären vielleicht dann doch nochmal eine zweite Gesandtschaft der Nazis dort aufgetaucht und hätte die Bundeslade dann vielleicht doch irgendwie oder das Rätsel gelöst. Und von daher ist es schon okay, ne, dass man auch sagen kann, wenigstens für das Ende dieses Films ja, ist Indy von Bedeutung.
Ich glaube, dass das Thema ist einfach so, weil er nicht mehr aktiv irgendwas im Finale macht. Also die führen ja ihren Plan genauso durch und sie sterben halt auch daran, wären ja. sie aber auch, ob er nun dabei gewesen wäre oder nicht, halt, ne? Und ich habe mich da eher so ein paar Sachen gefragt. Abseits jetzt erstmal diese Szene mit der Fliege. Noch im Tunesien Canyon auf dem Weg zum Finale, die dann in den Mund von Paul Freeman reinläuft, ne? Mhm. Das ist ja wirklich echt. Also, das war ja so.
Was ich so gehört habe, nicht.
Okay, Gott, dann habe ich mich da falsch informiert.
Das ist nur ein Schnitt, es ist halt ein okay. Schnitttrick gewesen, okay. sagen okay. wir es mal so.
Weil es sieht so, es macht ihn so ein bisschen übernatürlich irgendwie, oder? Mhm. Dass er einfach da diese Fliege einfach, während er redet. Ich habe vorhin, als ich das wieder gesehen habe, erst gedacht, was macht denn die auf meinem Monitor? Ohne Witz, da dachte ich mir noch, ist von der Jahreszeit ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Fliege hier drin ist. Und dann danach, ach ja, das ist ja die Szene, wo die ihm in den Mund läuft und so. Ah, es ist echt schon so.
Nee, also das hat auch Paul Freeman bestätigt.
Okay. Also auch, vielleicht tun die das allerdings auch nur, um ihn zu schützen, damit es nicht so peinlich wirkt. Wer weiß. Aber nichtsdestotrotz, diese ganze Beschwörungssache, die finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. So toll das auch ist, dass da diese Geister, das sieht ja aus wirklich wie aus Ghostbusters und ja. dadurch die Leute fährt und alle tötet. Aber auch warum Indy sagt, du darfst da nicht hingucken.
Naja, wir haben ja halt immer in den Indie-Filmen bestimmte Versionen von Religions, ja, weiß ich jetzt nicht, Elementen, die halt dort verwurstet werden. Und in diesem Fall ist es halt ne, das Christliche. Wir haben dann im zweiten Teil haben wir ja diese Steine. Mhm. Und im dritten Teil haben wir dann halt nochmal die Geschichte mit dem Kelch, dem Zimmermannskelch.
Ja.
Also dann kommt der Kristallschädel in Teil 4. Ne? Also das sind alles so Dinge, die gerne, also das übernatürliche Element, was Lucas irgendwie gerne immer in diese Stories mit reingepackt hat. Es ist natürlich witzig. Es ist vielleicht auch der Zeit einfach geschuldet, weil du hast ja Ghostbusters schon mehrfach erwähnt, aber der Ghostbusters ist ja dann doch 3 Jahre erst später entstanden. Also vielleicht hat auch Raiders wieder einen Einfluss gehabt auf die Geschichte von Ghostbusters.
Es sieht so aus. Also die Effekte, die Geistereffekte haben tatsächlich was
ja, davon. Ja, auf jeden Fall.
Und das muss auch schwierig gewesen sein, das zu der Zeit so zu inszenieren.
Ja, also der Typ, der dafür zuständig war, ne, zum Beispiel diesen Hohepriester, nee, ich glaube Toth oder sowas, schmelzen zu lassen, Chris Wallace heißt der, der hat dann später auch die Effekte zum Beispiel für die Fliege gemacht. Mhm. Also so ein Spezialist für so Ekelgeschichten, der hat tatsächlich dann auch eben viele, viele Anrufe in der Nachfolge von diesem Film bekommen, von sowohl Kollegen als auch natürlich neuen Aufträgen, die halt alle wissen wollten, wie er das gemacht hat. Und ja, es ist halt einfach Filmmagie sozusagen. Also eine Art von eine Kombination aus Wachs und Plaste, glaube ich, die dann halt mit Hilfe von Hitzelampen zum Schmelzen gebracht wird. Das Ganze wurde dann halt mit einer Kamera gefilmt, die nur alle, ich glaube, 2 Bilder in der Sekunde oder so belichtet, dann in Echtzeit abgespielt und dann hast du halt sozusagen diesen schmelzenden Moment, den man da dann beobachten kann. Also sehr, 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 sehr cool. Und die Geschichte mit Dietrich, ne, also dem Gesicht, was so nach innen quasi gesogen wird, das ist eben auch durch ihn entstanden, aber halt mit einem anderen Trick, wo sozusagen eine Art Staubsauger, eine Latexmaske.
Ist schon geil, ne?
Nach innen gezogen hat, ja. Sieht schon gut aus.
Practical Effekte sind beste Effekte. Das ist wirklich super. Also ein bisschen Stop-Motion hat's was, ne?
Absolut, ja, klar. Ja. Aber das war halt die Zeit damals. Man hattest halt keine anderen Möglichkeiten und musstest eben noch sozusagen handwerklich zurande gehen.
Ja, aber es ist einfach super, weil auch der Schnitt einfach perfekt gewesen ist. Mhm. Weißt du, der Schnitt zu dem Moment, wo dieser Effekt dann losging von den Darstellern, das ist wirklich, das geht perfekt ineinander über halt, ne? Dann halt diese Geister, auch als dann diese ganzen Soldaten dann sterben, weil sie alle die Strahlen durch sie durchgehen und die Geister und die sterben dann ja auch alle, Indy sagt ja nur hier, Marion, Augen zu, ne? Du darfst da nicht hingucken. Wir sehen dann aber auch diese Feuerwand, die auch um die beiden herum dann wabert. Das sieht einfach wirklich nicht nach 1980 aus halt, ne? Das sieht wirklich richtig geil aus, wenn diese ganze Feuerwand um sie rum ist. Klar, kannst du dich jetzt fragen, hätten sie nicht verbrennen müssen? Wie haben sie sich denn befreit? Sie sahen, die waren dann beide alleine an diesem, ne? Ich will aber nicht zu kleinlich sein und so. Aber die haben da gefesselt. Jetzt sitzen wir hier gefesselt, alleine, keiner von denen da. Ja, dann können wir beide mal über unsere Gefühle reden füreinander. Wie siehst du, wie stehst du denn zu der aktuellen politischen Situation in Milwaukee? Nee, genau. Und das ist super. Ich fand's auch geil, diese Feuersäule, das hat ja sehr was auch Biblisches halt, ne? Ich habe sowieso bei einigen Shots, gerade bei diesen Massenshots, die wir auch bei der Ausgrabung gesehen haben, sehr so Vibes, so hier ist 10 Gebote und so. Das soll das ja alles so ein bisschen auch so zeigen, gerade diese Massenausgrabung, wenn dann diese Feuerwand da nach oben geht. Da sind übrigens auch diese Shots, weil ich vorhin doch sagte, es gab so viele Magic Shots, so Money Shots, wenn die selber mit der Ausgrabung beteiligt sind und dann Indy den Hut aufsetzt und dann im Sonnenlicht da steht und so, das ist einfach nur so ikonisch, das kannst du, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das so planen kann oder ob das einfach zufällig gedreht wird, so, dass man
dann sagt, das wird Mensch, nicht zufällig gedreht.
Ah, okay, also, dass man genau sagt, also, die stehen genauso im Sonnenlicht dann, okay.
Also Spielberg ist sich da schon sehr, sehr sicher, was er für Shots haben will. Er dreht aber vergleichsweise viel. Also Michael Kahn, der Cutter von diesem Film, sagt immer, dass Spielberg überzeugt davon ist, dass der Film tatsächlich eben erst im Schnitt entsteht. Mhm. Deswegen dreht er halt unfassbar viel Material. Zu der Zeit war es halt noch nicht digital. Das heißt,
teuer,
die ganzen Filmkanister mussten erst nach England geschickt werden, dort wurden sie dann, also von Tunesien nach England, dann dort entwickelt. Und dann hat sich Spielberg entweder vor Ort in England oder dann eben irgendwo an einem anderen Set sich die Sachen dann angeguckt. Das bedeutet natürlich auch, dass es sehr, sehr viele Second Units gab, also sozusagen eine zweite Kameracrew, die an anderen Drehorten sozusagen auch in Anführungszeichen ohne den Regisseur Dinge drehte, unter anderem die Sequenz, die wir vorhin erwähnt haben, mit dem Truck zum Beispiel. Mhm. Hat nicht Spielberg vor Ort sozusagen begleitet, sondern Mickey Moore heißt der. In vielen der Tunesien-Drehs war offensichtlich auch George Lucas als Second Camera unterwegs.
Krass. Also,
ja.
Krass. Nee, weil diese Szene ist einfach so perfekt. Einfach so einfach, weil sie graben da aus, du siehst aber eigentlich nur die Sonne als großes Hintergrund, ist alles erstrahlt in dieser Sonne und es ist so im Gegenlicht, im Sonnenuntergang irgendwie. Und dann siehst du da Indy, der einfach nur lang geht und seinen Hut aufsetzt und
richtig.
Das ist du einfach so.
Ihn halt.
Ja. Es ist einfach so, du ohne das, ich habe das Bild vorhin getwittert und da so ist es einfach genau so, du weißt sofort, was es ist. Ja. Und das ist einfach, das muss man auch erstmal hinkriegen. Was ich noch zu diesem Ende sagen wollte, mit dem Anspielung so an so alte Bibelfilme und so, wenn dann diese Feuerwalze, ne, das, wir haben das dann in dieser Szene, die wir eben erwähnten, in der Wüste bei der Ausgrabung auch gehabt, da baut sich so ein Sturm auf. Da sind sie ja beim Ausgraben und dann siehst du den Himmel, da soll so ein richtig. Sturm dargestellt werden. Und das hat auch sehr harte Vibes, so nach diesen 50er Jahren Monumentalfilme, weißt du, so die Strafe Gottes und so. Und jetzt kommen so die sieben Todsünden kommen übers Land und so halt, ne? So ähnlich sieht da der Effekt auch für den Himmel aus halt. Und bei dem Ende ist es ja so, wenn diese Feuersäule hochschießt in den Himmel, da ist ja, sie schießt ja den Deckel hoch.
Richtig.
Von der Bundeswehr. Und dann fällt die Deckel von der Bundeswehr runter und verschließt sie auch wieder. Dachte ich mir, Mensch, macht sich selber wieder zu. Das ist ja schön. Ne?
Ja, da sieht man auch, das ist so ein bisschen, ne, da sieht man den Trick, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, sie fällt zu perfekt. Ja. Sie fällt einfach, wäre geil, wenn sie sich noch abgeschlossen hätte. Nicht öffnen vom Tag des Untergangs.
Genau.
Wie es bei irgendwie Ghostbusters so schön
hieß. Außen Toppets, Innengeschmack.
Ja, also, das wäre noch so Werbespot.
Versiegelt.
Peace out, Rabbit. Ne? Das wäre super. Nein, das ist toll. Und dann haben die beiden sich ja losgeknappert irgendwie halt, ne? Was ich ganz mit meiner unglaublichen männlichen Kraft werde ich diese Seile zerreißen und so, ne? Und dann gehe ich, mach ich Bubu und dann hauen wir hier ab und so halt, ne? Wären wir nicht mit Autos hierher gefahren, dann wäre es jetzt nicht so schwierig, die Bundeslade dir rauszuziehen.
Genau. Amphibienfahrzeuge.
Sie müssen das ganze Ding ja zurückschleppen, nur um dann noch von ihren ominösen Beauftragten dann noch so ein bisschen verarscht zu werden, weil man sagt, nee, wir haben hier die Besten der Besten in der Allerbesten dran, ihr müsst da nichts mehr machen. Wer sind denn die Leute? Das sind die Besten. Was immer super ist, weil man selber damit gesagt bekommt, man ist nicht der Beste. Ne? Und wenn der Film 10, 15 Jahre später entstanden wäre, hätte da im Hintergrund noch einer rauchend gestanden.
Genau, und der Cigarette Smoking Man.
Genau, ja. Cigarette Smoking. Genau, Cigarette Smoking Man, ganz genau. Und ja, und dann siehst du ja diese Riesenszenen, genau, dann gehen ja, nee, dann davor ist noch dieser Abgang von Jones und Marion sagt, dann wollen wir nicht einen trinken gehen. Und er guckt sie dann so an und ne, reicht ihr dann so den Arm, ne? So. Mhm. Er ist ja da vorher noch sauer, ne, weil die halt das alles jetzt, die wissen nicht, was sie haben und jetzt stellen die das irgendwo, wird sich irgendwer darum kümmern und keine Ahnung, was damit passiert. Aber wie es sich für einen guten öffentlichen Dienst gehört, machen sie wirklich nichts damit. Sondern sie verpacken es in eine Kiste, schreiben drauf Danger.
Richtig. Ne,
und dann in einen riesigen.
So eine Holzkiste.
Ja, in einem riesigen Lager, der auch sehr nach Mad Painting dann aussieht, womit sie uns dafür, dass wir, glaube ich, erst in Teil 4 wieder in diesem Lager sind, ne, haben sie überraschend wenig aus diesem Raum gemacht. Was soll das sein? Area 51? Oder was?
Ja, es ist auf jeden Fall ein offenes Ende mit so einem kleinen Fragezeichen. Das finde ich sehr cool, weil natürlich auch das Thema, das bedrohliche Thema der Bundeslade wieder auftaucht. Um diese letzte Szene quasi zu untermalen, bevor dann das heroische Indie-Thema, ne, mit den Credits dann wieder erscheint, und lässt natürlich hier das Tor weit offen für diverse Fortsetzungen und
absolut. Ja,
haben wir dann 4 bekommen, insgesamt 5 Filme.
Ja, absolut. Es wurde auch besser. Ne? Von immer besser. Nein, aber das ist natürlich, ich finde das auch, das ist einfach sehr geil, dass sie da so einen riesen Raum haben, wo wer weiß, was da sonst noch so drin ist, ne? Das Bernsteinzimmer, ne? Und solche Geschichten und so. Und dann, ja, ich weiß nicht, oh, Fabergé-Eier, Aber am besten ist wirklich, dass da irgendwie so ein Typ sitzt, also so ein älterer Herr, der das Ding dann auch schön hier ordnungsgemäß hinten in seine Schachtel, an seine Stelle stellt und so. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Ach, das ist wirklich, das ist Kino,
dieser absolut, Film, oder? In Reinkultur, ja.
Ja, das ist wirklich Kino.
Also da kann man alles dran exerzieren, sowohl, ne, wie schon häufig erwähnt, einfach die Art, wie man dramaturgisch Dinge spannend in Szene setzt, aber eben auch ikonische Bilder zu generieren und also wie man Stars sozusagen auch inszeniert.
Weil, ja.
Wie gesagt, Harrison Ford hat dadurch sozusagen eine seiner ikonischen Rollen neben Han Solo bekommen, die ihn ja bis heute quasi immer noch verfolgen und dazu gebracht haben, halt auch im letzten Jahr nochmal die Peitsche und den Hut in die Hand zu nehmen.
Und wir haben gesehen bei den Kinopremieren, wie glücklich er damit gewesen ist.
Ja. Naja, wenn ihr dazu mehr hören wollt, könnt ihr bei Antenne Aldran eine Review auch zu diesem Film
anhören. Verlinke ich natürlich in den Shownotes. Es bleibt spannend. Nein, es ist wirklich ein fantastischer Film, muss man sagen, der alles wirklich hat. Fantastische Darsteller, eine Spielefreude. Es hat Abenteuergeist, es hat Spirit, es ist zu keinem Moment langweilig. Wirklich, ich habe mir x-mal Sachen aufgeschrieben in dem Film. So einzelne Sätze, auch hier von Belloc zum Beispiel, der sagt, das Ding hier, das kostet $10. Wenn wir es vergraben, ist es in 1000 Jahren vielleicht unbezahlbar. Weißt du? So auch so, der sich selbst dieser ganzen Sache auch so bewusst ist halt. Ne? Und was ist denn, ne, wenn wir erstmal was vergraben, dann ist es vielleicht, bist du ja auch in 1000 Jahren was wert. Und so, weißt du, immer gleich noch schön, ne? Und dann so klassische, so ikonenhafte Sachen wie böse Datteln. Ne? Ich glaube, ich muss selber über mich lachen, weil ich dreimal das Wort ikonisch aufgeschrieben habe in meinen Notizen.
Übrigens,
wäre geil, wenn ich geschrieben hätte, was ich meinte.
Übrigens, wo wir bei den Datteln am Ende des Podcasts nochmal landen. Der große Frank Welker, seines Zeichens, die amerikanische Stimme von Megatron. Hat die Sounds des Äffchens damals synchronisiert.
Nein, ernsthaft?
Ja.
Doch. Das Affen werden synchronisiert?
Ja, damals schon.
Von Frank Welker? Mhm. Megatron hat den Affen gesprochen?
Tja, hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, ihr habt es zuerst gehört. Frank Welker. Wäre geil, wenn er das hört und sagt, das war mir neu. Also, mir haben sie damals gesagt, die brauchen diese Laute, weil es geht um... Ach, das ist wirklich großartig. Und wie gesagt, auch wenn ich diese alten Filme nur sehr bedingt kenne, auf denen dieser Film so als Hommage basiert, aber die Sachen funktionieren halt auch, ne? Dieses Comichafte, dieses Buster Keaton-mäßige, es ist einfach so viel Perfektes, was da ineinander reingreift, inklusive auch noch eine einfach eine echt harte Bedrohung mit Nazis. Weißt du?
Ja, und das die ist harte Bedrohung.
Keine Fahrkarte. Weißt du? Das ist einfach großartig. Das ist einfach großartig. Also der Film ist einfach so eine, irgendwie so auch ein bisschen wie Brad Hitman Hart, so eine Perfektion in sich selbst. Hm. Das muss man ja auch wirklich hinkriegen. Da sind die alle irgendwie zusammengekommen und haben den total, das ist schwer nochmal nachzumachen.
Lightning in a Bottle heißt es immer so schön. Also ja, den Blitz in einer Flasche fangen. Das ist ihnen hier gelungen auf jeden Fall. Ich würde aber auch sagen, tatsächlich, was du vorhin schon mal angedeutet hast, bei Teil 3 haben sie es nochmal geschafft.
Ja, Teil 2 nicht, ne? Ich habe den nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich weiß
Der hat tolle Momente.
So genervt damals.
Genau, der hat tolle Momente, aber es gibt halt auch viele Szenen, ne, wo du zum einen mit ganz üblen Klischees und rassistischen Dingen irgendwie arbeitest. Und ja, es gibt aber auch dort natürlich, klar, die Verfolgungssequenz am Ende des Films auf der Lore, ne, verfolgt vom Wasser. Ne, und da gibt es auch richtig tolle Sachen am Anfang, der Shootout im Club Obi-Wan.
Stimmt. Ach, stimmt, wo er vergiftet ist, ne?
Genau.
Stimmt, wo nur so ein, stimmt, das ist immer so ein Zeit, dass das, was du meintest, mit, dass man noch zusätzlich eine weitere Drucksituation hat. Mhm. Ne?
Genau.
Ja.
Also lohnt sich immer. Wie gesagt, die ersten drei Indie-Filme lohnen sich immer. Teil 4 ist der Anfang gut und dann irgendwann, wenn halt die CGI-Affen kommen, dann wird's nicht mehr so doll. Aber über den letzten Teil denken wir dann noch den großzügigen Mantel des Schweigens.
Das könnt ihr bei Antenne Alderaan dann hören. Da wird Thilo sicher eine Stunde lang schwärmen. Ich habe die Folge auch gehört, da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Die Begeisterung sprach aus dir. Es ist eigentlich so schade, wenn man drüber nachdenkt, wir haben hier 5 Filme, aber eigentlich nur 2 wirklich geile. Hm. Also es ist eigentlich ein bisschen dünn. Ne, wenn man so drüber nachdenkt. Also der dritte ist natürlich auch ein Meisterwerk. Ich wüsste auch ehrlich gesagt jetzt vor dem Rewatch des ersten hätte ich gesagt, der dritte ist der beste. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher mehr. Also ich glaube, er hat schon mit Connery noch einen kleinen Hauch mehr, also nach vorne.
Ja,
und auch einfach diese wunderbare Szene, wenn sie sagen, ich habe mit ihr geschlafen, ich weiß, also sie spricht im Schlaf. Was, du hast auch mit ihr geschlafen? Das ist einfach so Gold. Nee, ich glaube, der dritte gefällt mir so popkulturell noch einen kleinen Hauch mehr. Mhm. Wirklich klein. Aber der hier ist wirklich ein fantastischer Film und ein fantastischer Abenteuerfilm im besten Sinne des Wortes.
Auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, damit haben wir es dann auch ziemlich gut umrissen, oder?
Ja. Wusstest du, dass es ganz kurz nur, ich verlinke das auch in den Shownotes, wusstest du, dass es eine Serie gab, die Frank Buck hieß, in der Bruce Boxleitner sowas ähnliches wie Indiana Jones gespielt hat, von 1982. Ich glaube, die Serie hieß im Original Bring Me Back, irgendwie sowas. Ich komme nur drauf, weil ich in der Vorbereitung das Intro-Video gefunden habe und sehr drüber lachen musste, weil der Großwild, also er wird beworben mit, spielt ein Großwildjäger, der aber niemanden, der keine Tiere tötet.
Okay. Also wahrscheinlich es gab natürlich Dutzende von Ablegern nach dem Erfolg dieses Films. Es gibt ja irgendwie die Alan Quatermain-Filme.
Stimmt, ja.
Es gab dann in den 90ern. Ne?
Die Jagd nach dem grünen Schmaragd oder Schmaragd?
Nee, das war dann irgendwie die Jagd nach dem grünen Diamanten mit.
Stimmt, das war's.
Was du meinst, mit Michael Douglas. Und es gab dann auch in den 90ern noch die Librarian-Filme. Mit Noah Wiley, den man aus Emergency Room kannte. Es gab natürlich auch die Nicolas Cage-Filme.
Und es gab eine Fernsehserie noch.
Ne? Den 2000ern, die halt, ne, also es gab immer mal wieder Versuche sozusagen, dieses Abenteuergenre neu zu beleben. Aber niemand macht es so gut wie Harrison Ford.
Das ist wohl wahr. Ich habe vorhin einen Satz gelesen, den habe ich mir noch nicht so aufgeschrieben, über die Abenteuer des jungen Indiana Jones, eine Fernsehserie, die in den frühen 90ern lief. Und die auch, ich glaube, jetzt kann man auf Paramount Plus kannst du ein paar Fernsehfilme, die die Damen dessen gemacht haben. Hm. Da hat Harrison Ford, meine ich, in einer Folge mal mitgespielt. Da war so eine schöne Bewertung von der Serie. Da stand irgendwie drin, als Kritik von Kritikern, also er hatte durchaus ein gewisses Wohlwollen, aber wenig Zuspruch.
Ja, also das war der Versuch von George Lucas, die Grenzen der Digitaltechnik in den frühen 90ern auszutesten, die ihn dann irgendwann in den Bereich zu den Special Editions von den originalen Star Wars Filmen bringen sollte und dann später zu der Prequel-Trilogie. Die gibt es mittlerweile auch auf DVD, glaube ich, ist wieder veröffentlicht worden. Also sind so Langfassungen von früheren Fernsehfolgen, die dann immer so zu 90 Minuten zusammen montiert wurden.
Ja.
Und zeigen sozusagen einen jüngeren Indiana Jones, wie er in der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis in die 20er oder sowas hinein sich durch Europa schlägt. Ist ein bisschen, also hin und wieder ist es nicht gut gealtert, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam, sagen wir es so, wenn man so Oldschool-Fernsehserien auch manchmal ganz gerne guckt, kann ich in der Hinsicht eigentlich nur empfehlen. Ist wirklich ganz spaßig.
Ich weiß nicht, ich habe es damals gesehen, dass es auch auf Sat.1 damals dann mal kurzzeitig hier lief. Ich kann mich eigentlich nur noch an eine Folge erinnern, die in Transsilvanien spielte. Ich glaube, so ein bisschen Dracula-mäßig. War auch immer unterschiedlich. Es gab ja, die war gut, das meine ich auch. Es gab ja einen jungen Indiana Jones als Kind noch, dann den mittleren so um die 18 rum und dann den alten Indiana Jones noch. Ich glaube, der um die 18, das war der hier Sean Patrick Flannery, den wir noch aus dem Der blutige Pfad Gottes, Bad Kong Scenes und so kennen.
Genau.
Das fand ich auch immer, ich glaube, die mit ihm, die Folgen fand ich immer ganz okay, aber es war halt mehr auf Historiendrama ausgelegt als auf Action und ich glaube, so richtig gut hat es nicht funktioniert, so als Serie und war auch zu teuer, soweit ich das verstanden habe, aber ich habe auch gelesen, dass, wie du schon gesagt hast, dass die Bluescreen-Technologie da sehr große Schritte nach vorne gemacht hatte im Laufe der Produktion dieser Serie.
Genau.
Ja.
Also von daher kann man sich auch mal angucken.
Ja, kann man
mal. Ist durchaus mal was. Ja. Und ich glaube, man findet bei YouTube auch das ein oder andere
von
diesen Episoden.
Nicht komplett, ich weiß nicht, ob die irgendwie auch digital nochmal oder DVD oder so veröffentlicht wurden in Deutschland. Ich glaube,
ja, wurden weniger. Sie. Echt? Erst letztes Jahr, glaube ich. Echt? Also die kriegt man.
Okay. Tja, dann kauft sie uns und schenkt sie uns und ja. Ja. Naja. Thilo, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir diesen Podcast-Schatz zu heben.
Auf jeden Fall. Ich danke dir fürs Einladen und fürs Zeitverbringen, für diese wunderbare Analyse von einem großen Meisterwerk des frühen 80er-Jahre-Kinos.
Ja.
Wie gesagt, wenn ihr Spaß dran hattet über die Dinge, die ich heute hier so erzählt habe, dann folgt mir einfach in den Social Medias als German Boba oder überall auf Antenne Alderaan bei Instagram, bei Facebook oder eben auch bei X und hört vielleicht auch mal in den Podcast hinein.
Ganz genau. Tja, gut, dann in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.